Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen. Gleich geht's auch los. Wir bedanken uns aber bei unserem heutigen Partner. Es ist mal wieder Sonos und
Nochmal neu. Es ist nicht mal wieder Sonos.
Dann mach du's.
Sei nicht gleich wieder beleidigt.
Warum kann man nicht sagen, es ist mal wieder Sonos?
Ja, weil das herabwürdigend klingt. Wir bedanken uns bei unserem heutigen Partner Sonos.
Okay. Herzlich willkommen zur neuen Podcast ohne richtigen Namen Folge. Gleich geht's dann auch richtig los. Jetzt bedanken wir uns erstmal bei unserem Partner Sonos.
Sonos.
Es gibt nämlich was Neues, Eddie.
Ja, es gibt eine richtig gute Möglichkeit für alle Leute, die, sage ich mal, überall, wo sie sich gerade befinden, gerne satt und laut Musik zum Beispiel oder Podcasts hören wollen. Also sozusagen Sound zum Mitnehmen. Da gibt es zum Beispiel den neuen Sonos Move. Das ist ein sogenannter Smart Speaker mit Akku und den gibt es seit dem 24. September, also ein sehr neues Produkt aus dem Hause Sonos und der hat ein paar sehr, sehr nette Features, oder Jochen?
Unter anderem kann man den nämlich auch mit nach draußen nehmen. Das ist das Besondere. Wir hatten euch ja schon mal andere Sonos-Produkte vorgestellt, aber diesen Sonos Move kann man mit nach draußen nehmen. Der hält nämlich auch so ein bisschen Regen aus, hat 10 Stunden Akkulaufzeit mindestens. Das Ganze, der ist unglaublich robust. Das heißt, wenn ich ihn aus der Hand fallen lasse auf den Boden, passiert da gar nichts. Der ist nämlich vor Stürzen geschützt und hält auch ordentlich Sonne aus. Feuchtigkeit, Staub, UV-Strahlen, überhaupt kein Problem, genauso wenig wie extreme Temperaturen, das heißt, wenn es richtig heiß ist.
Ja, man kennt das Problem, man ist gerade im Vulkan oder auf der Nordhalbkugel, in der Antarktis unterwegs, ihr seid gerade irgendwie am Fischeangeln, am Eisfischangeln in Alaska und wollt ein bisschen Musik hören, da fällt euch das Ding in das Fischloch rein und ihr fischt es wieder raus und da könnt ihr einfach froh sein, dass der Sonos Move das eben alles weg kann, weil er eben so robust ist. Das Geile ist, das Ganze funkt via WLAN, aber auch via Bluetooth. Ne? Also ihr könnt euch überall immer dann mit eurem Smartphone zum Beispiel verbinden. Der Akku hält bis zu 10 Stunden. Jeder, der schon mal irgendwie eine Box mit Bass ausprobiert hat, der weiß, dass das eine extrem lange Zeit ist auf jeden Fall. Und das Geile ist eben, dass man den Speaker halt überall hin mitnehmen kann.
Ja.
Der hat so einen kleinen Eingriff, mit dem man ihn sehr gut transportieren kann. Und der macht vor allen Dingen, und das ist eigentlich das Wichtigste, einen unfassbar guten Sound.
Genau, und mehr Informationen gibt's auf sonos.de. Mehr Informationen gibt's auf sonos.com. Viel Spaß dabei und jetzt geht's weiter mit dem Podcast ohne richtigen Namen, Folge 46.
Danke, Sonos.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen. Herzlich willkommen zur Folge 46.
Hallo.
Hallo, Georg. Hallo.
Ja, ich bin so ein bisschen gebranntes Kind gerade, was die Technik betrifft.
Genau, wir hatten dreimal aufgenommen und irgendwie dreimal Discord-Abbrüche, aber jetzt sollte es eigentlich laufen.
Dafür sitzt die Anmoderation jetzt richtig geil.
Läuft.
In 4 Folgen stehen wir nämlich bei Georg vor der Tür und machen uns mal von diesem ganzen Kram selber ein Bild, oder?
Putz den Porsche schon mal, Georg.
Du, der hat mittlerweile einen Zettel dran, dass er bald abgeschleppt wird.
Von mir.
Die sieht auch mittlerweile aus wie Sau. Ich glaube, ich muss mal zwischendurch ein Foto machen, bevor der dann tatsächlich abgeschleppt wird.
Georg, kleines Rätsel.
Ja.
Du weißt ja, Jochen, unser Kumpel hier, der arbeitet ja beim Radio. Kumpel. Hat beim Radio gearbeitet als Sprecher.
Ja.
Der hat ganz viel teures Equipment. Der behauptet, das Mikrofon, in das ich gerade spreche, ist... Na, ich sag's anders. Mhm. Wir sind zwei Mikros. Eins ist 2500. Okay, jetzt habe ich schon verraten, ich Vollidiot. Okay, ein Mikrofon ist 2500 Euro wert.
Neu.
Und das andere 800 Euro. Und jetzt machen wir kurz den Test. Du musst raten. Ich sage natürlich nicht, in welches ich spreche. Mhm. Warte, ich mische die Mikros. Mein Name ist Etienne Gardet. Und ich habe eine sehr, sehr teure Stimme.
Mhm.
Mein Name ist Etienne Gardet und ich habe eine sehr, sehr teure Stimme. Okay, welches war das teure? Eins oder zwei?
Ich habe keine Ahnung. Die klingen für mich nicht unterscheidbar.
Siehst du, Jochen, ich habe dir gesagt, das ist kompletter Quatsch, so viel Geld für ein Mikrofon auszugeben.
Seht ihr, für eure Ohren ist das eben alles das Gleiche, aber ich habe eben andere Ohren. Und ja, ich weiß natürlich, klar, dass das Mikrofon 1, auch wenn ich nicht wüsste, dass das teure ist, das Bullshit, natürlich das teure. Ich hab, das ist wirklich mein Schatz, den habe ich seit über 20 Jahren, habe ich mir in Berlin gebraucht, gekauft. Als
das
ich
ist
angefangen,
20 Jahre? Also du meinst, es war vor 20 Jahren 2500 Euro. Ja, das hast du nicht dazu gesagt.
Das ist jetzt genau, der Preis hat sich, der Neupreis hat sich nicht geändert seitdem.
Als ob ein 20 Jahre altes Mikro genauso, da hat sich doch in der Mikrofontechnik
also tausend
Sachen
wenn du das Ding, das Neumann U89i ohne Werbung jetzt, wenn das neu kaufst, kostet es genau das gleiche.
Das glaube ich nicht.
Und die halten auch ewig, die Dinger, und das ist wirklich, das ist mein Liebling. Als ich nämlich damals angefangen habe, Radio zu machen und dann irgendwann noch Werbung zu sprechen und so ein Krempel, da habe ich das geliebt und da habe ich danach gesucht. Allein diese blöde Spinne hat mich damals 250 Mark gekostet. Nur dieses Aufhängteil mit diesen Dingern hier.
Ich war mal in einem der Fernsehwerft in Berlin. Das ist eine, wie soll man sagen, ein Riesenproduktionskonglomerat, wo unter anderem auch das Sat.1 Morgenmagazin drin gedreht wird und auch diverse ProSieben-Shows und früher auch Halligalli. Ich weiß nicht, ob die neue Late-Night-Show da auch gedreht wird, Late-Night Berlin. Jedenfalls die modernste Studiotechnik, und da haben die auch Kamerapumpen. Da habe ich mal gefragt, was so eine Kamerapumpe da kostet. Und mir gesagt, 35.000 Euro.
Das geht ja noch. Ist ja noch günstig.
Ja?
Ja.
Alter.
Es gibt auch welche, die kosten 150.000.
Okay, dann. Ja, die hatten auch solche, die, glaube ich, so teuer sind. Die hatten einen Greenscreen, der so unten am Boden, ich habe ja null Ahnung von so Technik, ne, aber der hatte so unten so Koordinatensysteme, keine Ahnung, so. Und dann konnten die per Computer sozusagen eingeben, wie sich die Kamera dann automatisch über diesen Boden bewegt, um irgendwelche Greenscreen-Tracking-Geschichten zu machen oder so. Ich rede hier nicht um Kopf und Kragen. Aber
das ist doch
das
wie
ist
bei euch bei
so
Rocket
teuer.
Beans, ist doch so genau ähnlich. Da habt ihr doch auch so einen teuren Greenscreen, habe ich gehört.
Ey, wir haben gerade darüber gestritten, wir haben keine Telly-Lights. Also kurze Erklärung, wenn man in die Kamera spricht als Moderator, normalerweise beim echten Fernsehen, ist da so ein rotes Licht über der Kamera, das angeht, damit ihr wisst, wenn zum Beispiel mehrere Kameras da sind, dass ihr in welche Kamera ihr sprechen sollt, oder dass ihr wisst, dass zum Beispiel die Kamera gerade angesteuert wird von der Regie und nicht irgendwie der Computer, der abgegriffen wird. Das haben wir nicht bei Rocket Beans. Was wir haben bei Rocket Beans ist manchmal 4, 5 Kameras ohne rotes Licht.
Ja.
Und ohne Kontrollmonitor.
Und da steht aber hinter ein Praktikant, der winkt.
Nein, da steht kein Praktikant. Der Praktikant wird an anderer Stelle gebraucht.
Also.
Und du weißt manchmal dann eben nicht, wenn dann du hörst dann nur aus der Regie, so, meistens hörst du so 10 Sekunden, nachdem du drauf bist, ihr seid übrigens drauf, dann nimmst du den Finger aus der Nase, versteckst schnell das Brot und versuchst von diesen 5 Kameras die zu finden, die gerade auf dir drauf ist sozusagen. Und jetzt haben wir drüber abgestimmt, ob wir uns Telly-Lights kaufen. Kostet so ein Set von 3 Stück, kostet ungefähr 500 bis 1000 Euro. Wir hatten übrigens damals bei Giga ein ähnliches Problem. Da hatten wir Telly-Lights, also die Kameras waren und die Pumpen waren wesentlich moderner als das, was wir jetzt bei Rocket Beans haben. Aber die waren so, dass die oben auf der Kamera waren, und wenn der Kameramann klein war, ja, dann hat er das so nach oben. Also
seinen eigenen Bildschirm.
Seinen eigenen Bildschirm so nach unten geklappt, und dadurch das Rotlicht vom Moderator weg, sodass du es nicht mehr gesehen hast. Damals haben wir CDs oben an die Rotlichter dran geklebt, damit das von den CDs zurückgespiegelt wird, damit man die Reflexion dann sieht. Dann siehst du ja auch, ob es leuchtet oder nicht. Kleiner.
Das ist Hightech gewesen.
Ja, Hightech, genau.
Aber
Hightech.
So modern waren sie. Ich kann mich daran erinnern, dass unser Mischpult war doch das Mischpult, was im ersten Star Wars-Teil das Todesstern-Bedienelement war. Das hat uns doch der Alex Keen verraten. Er war doch ganz stolz drauf.
Ohne Scheiß?
Ja,
oder
kein
Witz. Oder ist es ein Joke?
Nein, er hat das so gesagt, zumindest sah dieser Hebel genauso aus. Ich habe mir danach den Star Wars angeguckt, wo der Todesstern halt mit so einem kleinen Umlegeschalter bedient wird.
Ich habe auch immer mein Star Wars gespielt, aber ich wusste nicht, dass das wirklich das gleiche Modell sozusagen ist.
Jetzt hast du mich verunsichert, ob Alex uns nur verarscht hat.
Das halte ich, es ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen.
Das ist definitiv im Bereich des Möglichen, vor allen Dingen, dass er es über Jahre nie aufgelöst hat. Das passt zu Alex.
Ich habe damals alles geglaubt, was mir gesagt wurde. Ich kam damals in die große, weite Welt des Fernsehens, hatte von nichts eine Ahnung, und hättet ihr mir alles sagen können. Mir wurde auch gesagt, dass ihr 20.000 Euro im Monat verdient.
Was ja auch stimmte.
Und da habe ich auch gedacht, wow, das ist mein Ziel.
Mit der Einstellung bin ich tatsächlich auch reingegangen. Ich habe gedacht, großes Fernsehen bundesweit, ich komme aus dem Regionalstudio, da haben die bestimmt Asche.
Ja. Mhm. Ich habe auch gedacht, wow, ich kann mir ein Auto kaufen.
Konntest du ja auch.
Ja.
Halt ein Scheißauto.
Mit 600 Raten warst du dabei dann. Sag mal, ich habe jetzt einen Kollegen beim NDR gehabt, der mich darauf angesprochen hat, der meinen Podcast oder unseren Podcast gehört hat und sagte zu mir, ey, den finde ich ganz gut, aber wer sind die Typen?
Hat er zu dir gesagt?
Ja, also der kannte uns nicht.
Entschuldigung, das kann doch nicht sein, dass er nicht weiß, wer ich bin.
Ernsthaft?
Also jetzt mal.
Also er wusste auch den Giga-Hintergrund nicht und sagte, ey Leute, wenn euch aber neue Zuhörer hören, das sollte ja mal vorkommen, die wissen gar nicht vielleicht, wer sie sind. Da habe ich gesagt, jetzt wollen wir nicht jedes Mal eine Vorstellung
suchen. Aber im Moment, darum geht es ja auch nicht, oder?
Ich habe nur Feedback.
Es geht ja nicht darum, uns so einen Altar zu bauen, weil man uns, wir sind ja nicht die Kardashians hier.
Na, jetzt sprich doch bitte nur für dich selbst, ganz ehrlich.
Übrigens, Leute, bevor ich das vergesse, ich muss mich ganz herzlich, das muss ich jetzt einmal machen, bei unseren Zuhörern bedanken. Nach der letzten Folge habe ich so unglaublich viel Feedback bekommen, dass ich nur in ganz, ganz kleinen Teilen beantworten konnte. Und ich wollte trotzdem diese Stelle nutzen, weil ich meine, das ist der Teil, wo die meisten noch zuhören. Also jetzt nicht in diesem Podcast, nicht im Sinne von alle schalten dann ab, aber verglichen mit, wenn ich irgendwie auf Twitter was schreibe oder so. Ich kann nicht allen antworten oder vielmehr, ich könnte es vermutlich tun. Ich würde vermutlich nur Wochen dafür brauchen, weil es insgesamt über 1000 Zuschriften waren. Und ich habe ein bisschen Sorge gehabt, dass vielleicht der ein oder andere meint, jetzt ein bisschen rumpöbeln zu müssen, aber das ist quasi nicht passiert. Und ganz, 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 ganz lieben herzlichen Dank. Viele meinten, ja, also das ist vielleicht nicht wichtig für dich, aber ich wollte dir alles Gute wünschen und so. Das ist alles angekommen. Ich habe das alles gelesen und ganz, ganz, ganz lieben Dank. So, bevor ich es jetzt vergesse.
Ja, muss ich auch sagen. So viele Herzchen, die du da verteilt hast über Twitter.
Ja.
Und das waren wahrscheinlich noch nicht alle. Definitiv. Und du hast ja letzte in der Folge 45, wer die Geschichte nicht kennt, nochmal nachhören. Du hast ja einen Wunsch geäußert. Du hast ja gesagt, ich brauche keine medizinischen Ratschläge, ich brauche das nicht. Im Prinzip haben sich ja alle dran gehalten, so wie ich das.
Ja, ein paar gab es schon.
Ja.
Also hauptsächlich von mir.
Nee, es gab tatsächlich mehrere Ärzte, die sich bei mir gemeldet haben. Also Leute, die wirklich Experten auf dem Gebiet sind und mir hilfreiche, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die mir den einen oder anderen hilfreichen Tipp gegeben haben. Und es gab natürlich auch den einen oder anderen, der sagte, also hier, ich habe hier diesen Kräutertee und Cannabisöl und Globuli und hier ist ein Video von jemandem, der das und das gemacht hat und so. Die gab es natürlich auch.
Aber die Intention die dahinter steckt, ist ja generell immer gut. Und ich möchte an der Stelle auf jeden Fall auch sagen, weil es haben sich natürlich auch Leute bei mir gemeldet und auch da möchte ich Danke sagen, weil zum einen haben natürlich sich ganz viele nach dir erkundigt, haben sich aber auch viele danach erkundigt oder beziehungsweise auch auch uns, also Jochen und mir in dem Fall auch nochmal gut zugesprochen. Und das fand ich auch nett, auch wenn ich jetzt natürlich nicht den Scheinwerfer irgendwie auf uns richten will, aber ich fand es einfach insgesamt die Art und Weise, wie die Porn-Community, das wollte ich schon immer mal sagen, wie die Porn-Community reagiert hat, das fand ich toll. Aber auf der anderen Seite, ich ganz ehrlich, ich habe es auch nicht anders erwartet. Ich habe nicht damit, also alles andere, da hätte ich mich doch schon sehr im Porn, in der Pornwelt geirrt.
Ja,
in der Porn-Szene, die Seehofer demnächst untersuchen wird.
Also. Ja, die Porn-Szene ist ja nicht halb so schlimm wie die Gamer-Szene, wie wir wissen. Wir haben im Vorfeld, muss man an der Stelle wirklich ehrlich sagen, das ist ein Thema, das mich persönlich schon auch triggert und ich habe auch lange drüber nachgedacht, warum. Dann ist mir eingefallen, vielleicht weil ich seit 35 Jahren Gamer bin und beruflich damit zusammenarbeite und deshalb, wenn jemand eine Attacke in diese Richtung startet, mich natürlich auch davon angesprochen fühle. Wir haben, bevor der Podcast aufgezeichnet wurde, viel drüber diskutiert, auch uns ausgetauscht und überlegt, sollen wir überhaupt darüber reden? Weil einerseits brennt es mir unter den Nägeln, auf der anderen Seite habe ich auch so keinen Bock mehr auf dieses Thema. Und wenn ich mal einen Satz nur zu dem ganzen Thema sagen darf, und das sage ich jetzt auch mal, und das werfe ich normalerweise nie bei diesen Diskussionen in den Ring, aber in dem Fall ist mir das wirklich mal wichtig zu sagen, als Sohn einer jüdischen Familie, deren Großeltern Auschwitz knapp überlebt haben und da möchte ich mal eins sagen. Wenn Jagd auf Juden gemacht wird, und es gab ja irgendwie 10 Tage vor diesem Angriff, der jetzt in Halle war, gab es in der Oranienburger Straße, übrigens in Berlin, das ist nicht so durch die Medien gegangen, auch einen Messerangriff auf eine Synagoge. Und wenn Juden Angst haben, mit Kippa durch die Großstädte zu gehen, wenn es einen latenten Antisemitismus gibt und wir dann nach diesen Anschlägen nur noch über die Gaming-Szene reden, und wieder eine Killerspieldebatte führen, ohne Scheiß, das fuckt mich richtig ab. Dann werde ich nämlich richtig fuchsig, weil wir können über Computerspiele reden und das für und das wieder und Gewalt in Computerspielen und bla bla bla, können wir alles drüber reden. Aber können wir zum Fick nochmal einfach mal über Scheiß-Nazis und Antisemiten reden oder Rechtsextreme, anstatt einen komplett anderen Schauplatz aufzumachen und die Diskussion und den Diskurs in eine komplett, meiner Meinung nach, völlig falsche Richtung zu lenken, weil man weiß ja auch, gerade in den sozialen Medien, gerade auf Twitter und so weiter, wo auch viele Gamer und so weiter sind, man weiß auch, wie sensibel die mittlerweile reagieren, weil sie halt auch seit Jahren immer, wenn irgendwo ein Amoklauf ist oder sonst irgendwas, von den Medien, von einzelnen Politikern und so weiter immer ins Kreuzfeuer genommen werden, dass man weiß, wenn man da in dieses Wespennest sticht, dass man viele Leute triggert. Ich sehe es ja an mir. Und man weiß, dass es dann natürlich heftige Reaktionen gibt. Und man weiß, dass dann die Presse wiederum sich auf diese heftigen Reaktionen stürzt. Und das ärgert mich.
Was mich da wirklich ganz fürchterlich stört, sind zwei Sachen. Erstmal, dass man dieses Thema wieder rausholt, obwohl es schon 1000 Mal rausgeholt wurde und ständig diese gleichen Diskussionen geführt wurden und scheinbar die Politiker nichts daraus lernen.
Nicht nur die Politiker.
Ja,
ich sehe es ja auch bei Journalisten,
aber sie,
die Dinge schreiben wie, oh, ich spiele ein Computerspiel, das ist so realistisch. Man muss ja naiv sein, wenn man glaubt, es gibt da keinen Zusammenhang mit realer Gewalt, wie ich mir denke.
Ja.
Dann sagt das denen vermutlich 10.000 Professoren, die mittlerweile zu dem Thema Untersuchungen angestellt haben und gesagt haben, wir können keine signifikante Korrelation feststellen. Aber gut, das ist wieder so ein...
Sie eröffnen natürlich da die Diskussion, indem sie die Aussage treffen und worüber man dann drüber diskutiert. Und das Zweite ist, ich verstehe überhaupt nicht, was Seehofer mit einer Gaming-Szene meint. Ich weiß gar nicht, es gibt 40 Millionen Spieler, es wird immer mehr.
35, glaube ich.
Oder 35. Also jeder zweite von uns spielt Videospiele, fallen wir alle darunter.
Ja,
dieser
ist
Begriff
ja so,
ist einfach so bescheuert.
Natürlich ist der Begriff, das ist genauso wie die Fernsehszene.
Ja.
Die Szene der Fernsehgucker. Als ob sich alle Gamer nachts um 23:30 vor einer Apotheke irgendwo treffen und geheime Sachen austauschen.
Ja, wo ich mir denke, vor so allen Dingen, als wäre das eine homogene Gruppe.
Ja.
Aber dieses Sündenbock-Prinzip kennen wir ja schon. Die meisten haben aufgegeben, das mit Games an sich zu versuchen, weil sie festgestellt haben, es gibt keinen nachhaltigen wissenschaftlichen Beweis, der irgendwas von dem nahelegt, was man gerne behaupten möchte. Wäre ein toller Sündenbock gewesen, hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren immer wieder als nicht tauglich herausgestellt. Und jetzt versucht man es halt umgekehrt. Ne? Also der aktuelle Schritt ist ja immer zu sagen, und deswegen, das wäre dann die Antwort der entsprechenden gewesen auf das, was du jetzt sagst, Etienne, nämlich, aber die Gamer-Szene, die sind ja quasi Rechte oder rechtsanfällig, ne? Das ist ja das, was der nächste Schritt dann
ist. Naja, was gesagt wird, ist ja, Gewaltspiele werden größtenteils von jungen Männern gespielt, Amokläufe werden größtenteils von jungen Männern verübt, die auch Gewaltspiele spielen, und daraus wird dann eben der Umkehrschluss gemacht, Gewaltspiele sind gefährlich, beziehungsweise junge Männer sind gefährlich oder sind gefährdet, gefährlich zu werden, wenn man es so formuliert. Und diese ganze Pauschalisierung ist eigentlich das, was mich komplett aufregt. Weil natürlich müssen wir darüber reden, wie können Kinder oder Jugendliche oder junge Erwachsene oder wer auch immer so verrohen, dass sie irgendwann in Nazi-Gefilde abdriften, dass sie gewaltbereit sind, wobei das ja dann auch nochmal, also von einem Nazi dann zum Amoklauf ja auch nochmal, ohne dass ich in irgendeiner Form hier Nazis oder in Schutz nehmen möchte.
Aber
das
ist nochmal ein Schritt.
Aber es ist auf jeden Fall nochmal ein Schritt. Und diese Diskussion kann man ja gerne führen. Nur wenn ich lese, wie gefährlich junge Männer sind, in ihrer Gesamtheit, ohne Einschränkung. Solche Sätze sind gefallen. Solche Kolumnen oder Artikel werden geschrieben. Da wird ein gesamtes Geschlecht mehr oder weniger unter Generalverdacht gestellt. Und da sind so Sätze gefallen, zum Beispiel in einem Artikel von Schlecki Silberstein, den er geschrieben hat, Welcher Junge im Alter von 14 hatte nicht schon mal irgendwie, ich krieg den genauen Satz nicht mehr, in welcher Junge
mit... Oh, zitiere es bloß nicht falsch.
Ja, dann zitiere ich richtig. Dann gucke ich es nach, damit ich es nicht falsch zitiere. Jetzt hast du
okay, du suchst das Zitat. Ich habe eine Empfehlung für einen wunderbaren Artikel von unserem Kollegen Andreas Gabe, der hat früher bei den RTL 2 als Videospielredakteur gearbeitet. Jetzt ist er beim ZDF und macht dort ganz viel zum Thema Videospiele. Und der hat auf grimmegame.de, das ist eine Website des Grimme-Instituts, die Suche nach dem Bösen, einen ganz, ganz ausführlichen Artikel geschrieben und im Prinzip auch alle Fakten nochmal auf diese Killerspiel-Debatte runtergebrochen und recherchiert. Ja. Und ein typisches Beispiel ist eben, von 8 Amokläufern in den USA haben 7 überhaupt keine Videospiele gespielt, zum Beispiel. Ja. Also das ist ein ganz toller Artikel.
Das ist, was ich neulich auch gelesen habe, nämlich, soweit ich weiß, war das eine FBI-Studie.
Ja. Ich habe das Zitat.
Wo sie gesagt haben, 12% nur haben diese entsprechenden
Spiele gespielt. Also ein super Artikel von Andreas Gabe, also, grimmegame.de, die Suche nach dem Bösen.
Du hast das Zitat.
Das Originalzitat. Jeder junge Mann geht einmal in seinem Leben durch eine Phase, in der er große Schnittmengen mit nationalistischen Ideologen hat.
Also durch die Phase bin ich nicht gegangen und ich war auch mal jung.
Und wo ich sage, Alter, was ist denn das? Also wie kann man denn sowas einfach suggerieren? Das ist einfach grundfalsch. Es stimmt nicht. Es mag stimmen, dass es junge Leute gibt, bei denen das so ist, aber das ist mit Sicherheit nicht. Welche Evidenz, welche Studie, welchen Beweis gibt es, dass das...
Ja, aber Moment, das ist
es erstens nicht die Mehrheit ist, sondern jeder! Wie kann man denn so eine Scheiße überhaupt schreiben? Und das wird dann auch noch von Jan Böhmermann geretweetet, wo ich mir denke, Alter, der hat ein paar Millionen Follower.
Dann bringe ich mich halt in Teufelsküche.
Eddie ist getriggert.
Ey, jeder weiß, ich bin mega Böhmermann-Fan, ich war in der Sendung, ich feiere die Leute von ihm und so weiter, ich gucke seine Sendung gerne und so weiter, aber ich werde ja auch mal, also Entschuldigung, wir sind ja nicht Majestätsbeleidigung, wenn ich mal euer Ehren auch mal kritisch hinterfragen darf, was er da retweetet. Und da muss ich einfach sagen, sprich doch bitte für dich selbst, lieber Schlecki, auch der macht coolen Scheiß. Mir geht's nicht darum, jetzt hier jeden als Vollidioten hinzustellen, der eine andere Meinung hat als ich. Nur, ich finde das anmaßend, sowas zu schreiben und davon auszugehen, dass das einfach die Wahrheit ist und das dann nicht kritisch zu hinterfragen. Es tut mir leid.
Was ich am schlimmsten finde im Moment, ist halt, dass Menschen, die ansonsten immer hohe Maßstäbe an Inhalte anlegen und sagen, wir möchten mit guten Informationen und mit guter Recherche über Dinge berichten, das alles plötzlich außer Kraft setzen, wenn sie glauben, es trifft den Richtigen. Dann wird nicht mehr, dann braucht man keine Information, man braucht keinen Beweis, man braucht gar nichts mehr. Man saugt sich irgendwas aus den Fingern, was einem irgendwie schlüssig erscheint. Und mit dieser polemischen Art und Weise schreibt man Artikel oder macht gleich Politik. Und das ist unglaublich erschreckend. Und dann musst du dich halt auch fragen, wenn so ein Generalverdacht geäußert wird, äußert das mal über irgendeine andere Menschengruppe, die sich nicht ausgesucht hat, Teil dieser Gruppe zu sein. Und das ist ja bei Männern oder und Frauen, wie auch immer, ist ja so, das suchst du ja nicht aus, da Teil zu sein, das bist du halt. Stell dir das bei irgendeiner anderen Gruppe vor. Und so ein Satz, so ein einfach dahergeworfenen Satz.
Ja, der nächste Satz, oder nicht der nächste Satz, eine Überschrift eines Absatzes im gleichen Artikel war, in Großschrift, nichts ist gefährlicher als ein Raum voller junger Männer.
Ja, und stell dir jetzt
und
vor,
wenn, wenn
doch Satz, eine
nichts ist gefährlicher als nichts ist gefährlicher als ein Raum voller Ausländer.
Ja.
Würde das irgendwer schreiben, würden die Leute, die das schreiben über Männer, würden sie das
ja,
auch schreiben?
Ja, aber ja, würde jetzt natürlich das Argument sein, ja, aber junge Männer sind ja die, die alle Taten begehen und die gefährdet sind und so weiter. Es geht ja dann immer in diese Generaldebatte
ja,
über
Moment,
junge Männer.
Diese, da geht es ja immer über diese Überrepräsentierung. Das sind ja auch nicht alle Taten, sondern in einem bestimmten Kreis sind es sehr, sehr viele. Ne, auch bei Gewalttaten oder so. Es wird halt sehr stark und sehr oft vereinfacht. Das ist ja auch nicht immer so, dass nur weil wir eine Tat X oder Y haben, die häufig von Männern verursacht wird, dass sie das immer wird.
Ich glaube, das Phänomen...
In diesem speziellen Fall mag das richtig sein, aber das ist ja nicht immer universell richtig, auch wenn wir gerne so tun. Also nicht wir, aber manche Menschen gerne so tun.
Ja,
und
also,
dann musst du halt sagen, das ist irgendwie diese selbe Logik oder diese selbe Herangehensweise lese ich immer in den Tweets von Alice Weidel. Die macht genau das Gleiche. Sie nimmt sich die Beispiele, die für ihre Narrative passen, veröffentlicht sie und sagt dann hier, siehst du, hier habe ich ein Beispiel gefunden für das, was ich möchte. Was ich zeigen möchte oder die Gefahr, die ich darstellen möchte und ordne das einer bestimmten Gruppe zu.
Ja. Aber da kommt ja das Argument, ja, Amokläufe werden ja nun mal von jungen Männern begangen. Und das, das mag ja in der Statistik auch stimmen, dass mehr junge Männer Amokläufe begehen als, weiß ich nicht, vergleichbar Frauen oder so. Das bestreite ich ja auch gar nicht. Aber der Umkehrschluss daraus, dass du hast das so schön mal gesagt, Georg, als wir uns mal unterhalten haben, du hast gesagt, die meisten Haiangriffe finden im Meer statt, aber das heißt nicht, dass das Meer gefährlich ist oder an sich. Ja, oder habe ich es richtig wieder? Oder
das? Alle, ja, ich habe gesagt, alle Haie leben im Wasser, aber nicht alles, was im Wasser lebt, ist ein Hai. Also dieser Rückschluss ist halt nicht so einfach zulässig. Zu sagen, nur weil ein Großteil von, oder von mir aus, in dem Fall, von mir aus sagen wir alle, es ist völlig egal, sagen wir alle, von Jungs oder von Männern verübt werden, lässt das einen Rückschluss auf den durchschnittlichen Mann zu. Das ist nicht so einfach. Und Leute können nicht so tun, als wäre das so einfach. Außer natürlich, also ist natürlich klar, woher das kommt. Ne? Es kommt daher, dass das so ein sehr, sehr beliebtes Feindbild ist. Gerade das Thema Gamer. Ne? Wenn ich mir angucke, was ich schon an Geschichten gelesen habe in den letzten Wochen, eigentlich vor allen Dingen auch seit dieser Halle-Geschichte, aber auch schon vorher zum Thema Gamer, dann merkst du, dass sich mittlerweile so eine Erzählstruktur bildet, die den Eindruck erweckt, als wären die Jungs, die im Moment Computerspiele spielen, so eine homogene Masse mit jeder negativen Eigenschaft, die sich die Gesellschaft auch nur vorstellen kann.
Und das stimmt einfach nicht. Und das sag ich als jemand, der beruflich, also das kann man mir doch auch mal glauben, ich arbeite seit 20 Jahren in der Games-Branche. Seit ich
mal, heißt, du bist seit, gefangen.
Seit, das ist genau, seit 35 Jahren. Ja, aber dann geh doch mal auf eine Gamescom. Dann geh doch mal auf eine LAN-Party. Natürlich gibt es bei 35 Millionen Gamern in Deutschland auch Vollidioten. Und wahrscheinlich noch nicht mal wenige. Aber das ist ja auch ein Phänomen, das ja nicht gamerspezifisch ist. Und was mich daran so wundert ist, Jan Böhmermann hat am gleichen Tag ein Post getweetet von, wo er Screenshots gemacht hat von diesem Dönerladen, wo dann der Amokläufer oder dieser Typ, der Nazi, jemanden erschossen hat in diesem Dönerladen. Und dieser Dönerladen hat Kundenrezension. Und da gibt es halt die übelsten Kommentare unter diesem Dönerladen. Ja, also wirklich abscheulicher Humor im Anbetracht dessen, was da passiert ist und allem, ja. So, das sind Google-Rezensionen. Und Jan Böhmermann hat selber in dem Tweet, meiner Meinung nach auch völlig zu Recht, gesagt, das ist Googles Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die gelöscht werden oder dass das in irgendeiner Form kontrolliert wird. Das alleine hat ja nichts mit Gaming-Szene zu tun oder so. Das ist aber genau der Fall von Hate und von Hate Speech und weiß ich nicht, toxischem Humor und wie du es auch immer nennen möchtest, über den wir reden. Und das zeigt ja dieses Beispiel selbst zeigt ja, es hat nichts mit der Gaming-Szene zu tun. Es hat was mit der Anonymität im Internet zu tun, unter dem Deckmantel der Anonymität, wo Leute die Sau rauslassen.
Weißt du, was denn das
Und das gibt es natürlich in Gamerforen, das gibt es auf Discord, das gibt es auf Twitch, weil das natürlich alles soziale Netzwerke der Massenkommunikation
weißt
sind.
Weißt du, was dann als Argument kommen würde? Ich kann es dir sagen. Und das habe ich genauso gelesen in einem Artikel. Und zwar, dass es, oder als Begründung oder als Argument, dass es eine Überschneidung gibt von der Gamer-Szene mit Rechten. Oder mit anderen Worten, dass es in der Gamer-Szene Rechte gibt oder dass umgekehrt manche von den Rechten und von mir aus auch von den, nicht nur einfach rechts, sondern von den Faschisten Computerspiele spielen.
Aber es gibt auch.
Und das wird das Argument genannt. Und dann denke ich mir halt, aber jetzt, also seid ihr alle auf den Kopf gefallen? Weil was anderes würdet ihr erwarten? Der Umkehrschluss wäre ja, dass es keine Überschneidung gibt. Und das wäre ja gleichbedeutend mit Gaming macht einen immun gegen rechtes Gedankengut. Oder umgekehrt, Rechter zu sein macht einen immun gegen Gaming.
Ja, noch abgefahrener. Wir reden hier über ein Unterhaltungsmedium. Und die Annahme, dass Nazis keinen Bock auf Unterhaltung haben, ist ja völlig bescheuert. Also ja,
natürlich
ein Nazi,
das,
ein Nazi ist ja nicht den ganzen Tag Nazi unter, also der ist ja nicht von 24 Stunden Nazi-Beauftragter. Natürlich geht der nach Hause, der guckt auch Stranger Things. Und wenn es bei Netflix ein Stranger Things Board geben würde, dann wären Nazis im fucking Stranger Things Board. Also das ist doch logisch. Das ist doch, aber was sagt das denn? Das sagt doch nichts über die Gamer-Szene. Und das, und jetzt sagen die Leute, was mich auch ärgert, ist, hey, wieso regt der sich eigentlich so auf? Der scheint ja ganz schön getriggert zu sein und so weiter. Das habe ich dann auch.
Der ist schuldig.
Das genau. Ist die beste das höre ich auch ganz oft. Du wirst erst mit irgendeiner Unterstellung massivst angegriffen, auch wenn jetzt nicht ich namentlich, was aber auch schon passiert ist, aber oder meine Firma oder Leute, mit denen ich zusammenarbeite oder Freunde von mir oder wie auch immer oder einfach als Gamer mich natürlich dann auch identifiziere, wirst du angegriffen und wenn du dich dann verteidigst, bist du auch schon wieder der Vollidiot, weil du beweist ja gerade, wie sehr, wie du abgehst und wie sehr, was waren dann so Wörter, die ich dann liebe, Beißreflex oder sowas genau, wird mir dann unterstellt.
Das ist, das ist die geilste Logik. Wenn du nicht antwortet, heißt es, oh, du hast offensichtlich dazu zu sagen, also habe ich recht. Wenn du antwortest, heißt es, wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Ne? Warum regst du dich denn so auf, wenn da nichts dran ist? Ne? Also man dreht sich halt so, wie man es haben will, ne? Also ich muss echt sagen, wenn ich bei manchen Dingen, die ich in den letzten Tagen und Wochen gelesen habe, in diesem Zusammenhang, tun mir echt viele junge Menschen leid. Also gerade irgendwie, ich bin froh, dass ich glaube ich im Moment irgendwie, im Moment bin ich froh, dass ich irgendwie in den 70er, 80ern aufgewachsen bin oder groß geworden bin.
Bist du wieder einer von diesen alten weißen Männern, früher war alles besser.
Das ist das Problem, ne? Dass ich jetzt damit ja schon wieder das nächste Feindbild bin. Nicht der junge Nazi-Gamer, sondern der alte weiße Mann. Verdammt, ne? Man kann es nicht richtig machen. Aber die tun mir halt leid, weil, also in was für einer Welt werden die denn groß? Also wenn diese Sachen lesen müssen, wie die größte Gefahr ist ein, was war das? Was war der Satz? Ein Raum von Männern?
Ein Raum voll junger Männer. Jungs? Ein Raum voll junger Männer.
Die Berge, ja.
Also A, finde ich es, um nochmal auf Seehofer zurückzukommen, einfach peinlich, dass es so eine, dass es so Aussagen immer wieder gibt und eine Gamer-Szene in Haft genommen wird, die es auch so gar nicht gibt, also alle Videospieler. Und das ist einfach so ein Zeichen von Hilflosigkeit, weil man keine wirklichen Lösungen hat für das eigentliche Problem. Und
es geht ja auch nicht um Lösungen, es geht um Schuldige.
Genau. Aber das natürlich klatschen dann viele und viele Leute, die das dann gucken, verstehen das auch und würden dem Beifall pflichten und ja, der Mann hat recht, weil dann habe ich eine einfache Erklärung. Was ich mich die letzten Tage so, wenn ich durchs Netz gehe, immer frage, haben wir eigentlich überhaupt durch unsere moderne Kommunikation mit Facebook, Twitter und Webseiten überhaupt ein Problem mit der Kommunikation untereinander? Weil ich meine, wir kennen ja noch die Zeit, als das Netz nicht gab. Und da gab es natürlich genauso Idioten, die irgendeine Scheiße gelabert haben. Was haben wir damals gesagt? Nee. Und werden wir einfach nur mit viel mehr Müll beschossen gerade?
Also das Thema, was ja momentan auch so ein bisschen herrscht, ist, oder die Frage, die so ein bisschen im Raum steht, und ich klammer jetzt mal extra dieses provokative, junge Männer sind dafür anfällig, sondern generell sind Menschen oder junge Menschen anfälliger heutzutage, wo es eben viele Foren gibt, es wird ja immer wieder, werden die Chan-Foren, also 4chan oder 8chan oder was auch immer genannt, solche Hateboards oder was auch immer, Discord, Telegram-Gruppen, ob solche Sachen mehr dafür sorgen, dass sich sozusagen die Falschen finden. Das ist ja so ein bisschen die Frage, die im Raum steht. Und ich finde, diese Frage kann man diskutieren. Die Frage kann man erstmal, wenn man sie richtig stellt, wenn man sie nicht als eine Suggestivunterstellung eines ganzen Geschlechts formuliert, dann finde ich, kann man dieses Thema auch durchaus mal sachlich diskutieren und gucken, wie ist das eigentlich und wie war das früher, wie war das zum Beispiel in den 90ern, wie war es Anfang der 2000er. Ich habe zum Beispiel meine Gaming-Karriere, in Anführungsstrichen, habe ich ja sehr intensiv online verbracht, in IRC-Channels zum Beispiel, was damals auch, sage ich mal, vergleichbar ist mit Grüppchenbildung im tiefsten Internet, nenne ich es jetzt mal. War ja sozusagen in der Anfangsphase als ich viel Quake gespielt habe, in meiner Anfangsphase sehr aktiv auch in dieser ganzen Online-Gaming /E-Sports-Szene aktiv. Ich will nicht angeben, aber ich war schon der Shit in Quake. Nein, aber ich habe...
Das Killerspiel meinst du, ne?
Das Killerspiel.
Das indizierte Killerspiel auch, ne? Quake 3.
Nicht mehr indiziert. Nicht mehr, genau. Und Quake 2 übrigens auch nicht mehr.
Damals aber.
Ja, damals. Ja. Was ich damit sagen will, ist, es gab natürlich schon zu Beginn des Internets, gab es Chats und Foren. Es gab Seiten wie Rotten.com, glaube ich, so eine der ersten Seiten, die jeder erstmal im Internet aufgerufen hat, weil man da echte Leichen sich angucken konnte oder so. Also die Frage ist schon interessant, wie ist das für heutige junge Menschen? Ich finde halt nur, und wenn ich das jetzt mal so beobachte, und ich habe ja auch selber zwei Jungs als angemietete Kinder. wenn ich jetzt mal sehe, wie sich junge Menschen entwickeln, dann habe ich eher das Gefühl, dass sich junge Menschen sehr bewusst für Dinge wie Umweltschutz einsetzen, für gesunde Ernährung, für Frieden in der Welt und politisch oder wirtschaftlich interessiert sind. Das ist mein Eindruck. Das kann ich jetzt nicht durch irgendwelche Studien wiedergeben.
Die Shell-Studie ist doch gestern rausgekommen.
Aber wenn ich jetzt sehe, wie viel Jugendliche und Kinder engagiert für Fridays for Future auf die Straße gehen, dann finde ich erstmal die Annahme, dass man davon ausgeht, dass durch das Internet und irgendwelche Internetforen die Jugend immer mehr verroht und so, das ist Teil, diesen Eindruck teile ich nicht. Aber ich habe auch keine Studie dazu.
Die Frage ist halt auch, welche Folgerungen man daraus ziehen will. Ich finde halt immer dieses Problem, wenn man über Discord und weiß der Teufel was redet und sagt, da treffen sich jetzt aber Faschos und reden miteinander. Naja gut, es ist eine Kommunikationsplattform. Auf einer Kommunikationsplattform kommunizieren Leute miteinander. Das lässt sich grundsätzlich nicht vermeiden, dass sie das tun. Der einzige Weg, es zu vermeiden, wäre zu sagen, wir verbieten allen Menschen, diese Kommunikationsplattform zu nutzen. Man kann natürlich sagen, wir haben eine Moderation, wo wir sagen, wenn uns etwas auffällt an bestimmten Inhalten, dann versuchen wir, diese Inhalte zu moderieren. Und das ist ja auch gut und richtig. Aber es gibt ja durchaus Gruppen, wo du sagen kannst, da gibt es keinen sinnigen Weg, wie man von außen eingreifen kann. Und das ist gut so, dass man das nicht kann. Nicht in diesem speziellen Fall, aber allgemein, ne? Weil es ja bedeuten würde, andernfalls, wie willst du es machen? Willst du jede Discord-Gruppe abhören oder jedes Gespräch abhören?
Kann man das eigentlich vergleichen, das, was Seehofer gesagt hat, mit Fußballfans? Ich meine, da gibt es natürlich auch Vereine, wie wir gesehen haben, die Probleme mit Nazis und Faschisten haben. Und das sind dann kleine Gruppen aus einer harten Fanszene. Aber da traut sich ja auch niemand zu sagen, wir müssen jetzt alle Fußballfans unter die Lupe nehmen. Das ist ja auch ein ähnlicher Vergleich, oder?
Ja, das war quasi dasselbe. Also.
Ja, also es nimmt auch dort natürlich wieder viele in Generalverdacht.
Ja.
Und das ist ja auch generell so ein Problem, dass es, also ich kenne das ja zum Beispiel auch als Frankfurter, die eine sehr harte Ultraszene zum Beispiel haben. Und das ist natürlich ein riesengroßer Verein mit einer riesengroßen Fanbase ist, aber wenn 100 oder 300 Fans im Stadion von 60.000 richtig Alarm machen, an den Fahnenstangen rütteln und Bengalos zünden, dann steht am nächsten Tag die asozialen Frankfurter Fans.
Genau, ja.
Und jetzt kann man natürlich drüber diskutieren, und das ist ja in der Fußballszene, wird das auch häufig diskutiert, in Anführungsstrichen, muss die Kurve sich selbst reinigen, also muss sozusagen die Kurve, die Fankurve, selber diese Typen rausschmeißen. Und da kann man geteilter
Anfang, ja.
Da kannst du natürlich aber auch geteilter Meinung sein, weil das auch ein Akt von Zivilcourage ist. Und natürlich ist Zivilcourage immer wünschenswert. Aber auf der anderen Seite, jeder, der schon mal in einer Situation war, wo vielleicht Zivilcourage angebracht ist, hat vielleicht festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, Zivilcourage zu beweisen.
Ja, wenn man zwei Blöcke weiter da steht, dann geht's. Aber wenn man direkt daneben steht, ich weiß nicht.
Ne? Naja, das ist halt einfach auch schon eine Sache, die Typen...
Man kriegt aufs Maul.
Guck dir halt mal an, was das für Typen sind.
Ist so.
Ja. Das sind in der Regel sind es krasse Kanten, sage ich jetzt mal so. Irgendwelche Stirnnacken, die bis unter die Nase tätowiert sind, die da zu 30-fach stehen. Und du bist da mit deinem Kind und sagst, ey du, hör mal auf mit dem Bengalo. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie die Kurve, welcher Teil der Kurve wen bereinigt.
Ja, also klar, Zivilcourage, ich würde das nicht von jemandem erwarten, sich in Lebensgefahr zu begeben, nur um irgendjemandem in der Fankurve zu sagen, dass das, was er gerade macht, nicht richtig ist. Aber wenn wir es jetzt mal übertragen auf diese Geschichten, die gerade ja unter anderem angegriffen werden, ne, irgendwie die Jungs und das Discord und das Gaming und so weiter und so fort, glaube ich, da ist das grundsätzlich nicht schwer. Also erstmal glaube ich nicht, dass so viele Leute so anfällig sind, wie man glaubt, weil es sind halt in ganz, 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 ganz vielen Fällen eine Menge Faktoren, die zusammenkommen müssen, um wirklich quasi so ein offenes Glas zu sein, das befüllt werden kann mit jeder Ideologie. Das ist nicht für jeden Menschen der Fall. Ein allererster Anfang ist natürlich, Eltern zu haben, die einem bestimmte Werte vermitteln. Dass das nicht immer und uneingeschränkt klappt, ist auch klar, aber ein Großteil des Rests kann auch ein Teil einer Community übernehmen. Ich rede täglich mit Gamern und mit jungen Gamern und Gamerinnen auch, ne, es sind nicht nur die Jungs, und über alle möglichen Themen und sage Dinge dazu, und dasselbe gilt auch im Spiel selber. Und wenn man da Dinge, Verhaltensweisen erfährt oder Dinge erlebt, die Sachen Leute erlebt, die Sachen sagen, die nicht okay sind, dann kann man auch den Mund aufmachen.
Ja, und ich finde,
das machen Leute ja auch.
Genau, und wir haben ja dieses Beispiel gehabt von, war das diese bulgarische Mannschaft, wo die Fans mit Nazi-Parolen die schwarzen Spieler von England angegriffen haben. Und da gab es ja auch ein Echo dann von den Fans, die dagegen gesungen haben. Wir hatten diesen Fall bei der Nationalmannschaft, wo eine Schweigeminute.
Mit dem Halt die Fresse.
Genau, ja. Wo es eine Schweigeminute gab und dann irgendeiner, ein deutscher Fan angefangen hat, die deutsche Nationalhymne in diese Schweigeminute reinzubrüllen und ein anderer Halt die Fresse geschrien hat und dadurch dann Applaus gekriegt hat. Also es gibt diese Vereinzelten auch im Fußball. Und ich finde es genau richtig, was du auch gesagt hast, Georg. Natürlich, man muss Nazis, meiner Meinung nach muss man Nazis bekämpfen, wenn man sie so gut es geht, man muss sich nicht selber in Gefahr bringen, aber wenn man in Foren, ich rede übrigens nicht nur von Nazis, sondern es geht mir auch generell um diese ganze Hate Speech Scheiße und damit meine ich nicht mal einen lustigen Spruch, auch wenn das immer ein dünnes Eis ist, manche können das vielleicht, manche können das nicht, aber wenn es wirklich um Hate geht, wenn irgendwie Frauen beleidigt werden, die bei uns auf dem Sender sind und geschrieben wird, die müsste man mal richtig, weiß ich nicht, vergewaltigen oder so, ist alles schon vorgekommen, dann muss da radikal vorgegangen werden. Diese Leute müssen eventuell, oder was heißt eventuell, eigentlich müssen die angezeigt werden, die müssen gelöscht werden aus den Communities, da müssen Moderatoren in den Foren, in den Comment-Bereichen arbeiten und das ist auch, sehe ich als unsere Aufgabe, jetzt bei Rocket Beans zum Beispiel, und wir diskutieren das sehr stark und intensiv bei uns, wie man dem Herr werden kann. Du kannst nicht komplett, leider, so ist das Internet, von Idioten und Hatern und Hate Speech befreien, aber jeder muss erstmal vor seiner eigenen Einfahrt kehren, finde ich, in den Communities, in den Chats und so weiter, das erstmal anprangern. Ich finde aber auch, was du gesagt hast, Georg, wichtig, natürlich die Eltern, die Werte vermitteln, aber zum Beispiel auch in den Schulen. Deshalb gibt es ja Pädagogen in Schulen. Also deshalb werden Lehrer ja ausgebildet, um solche Werte zu vermitteln, um Geschichte beizubringen, um den Leuten auch zu erklären, was überhaupt Nazis sind und so weiter. Also das ist ja nicht, deshalb ärgert mich ja dieser Spruch so, welcher 14-Jährige ist da nicht in diese, in diesen Kontakt gekommen, weil in meinem Bekannten- und Freundeskreis oder überhaupt, da war niemand, der sympathisiert hat mit nationalistischen Ideologien. Im Gegenteil, das Gegenteil war Gott sei Dank der Fall und natürlich ist das nicht überall und bei jedem so, aber der Umkehrschluss ist es ja schon mal null gar nicht, dass es bei allen so ist.
Was ich bei diesen ganz extremen Äußerungen halt immer so problematisch finde, ist, dass denen so viel Wichtigkeit und Wertigkeit beigemessen wird und die auf so ein Podest erhoben werden, wenn auch im negativen Sinne, dass ich oft die Gefahr sehe, damit erst recht sowas zu provozieren. Ne? Die englische Nationalmannschaft zum Beispiel hat gesagt, wenn es rassistische Äußerungen gibt, dann gehen wir vom Platz. Und dann hast du ein Spiel, das steht 5-0 oder 4-0. Was erwartest du jetzt von diesen Fans? Wenn sie wissen, ich könnte jetzt die Macht haben, mit einem einzigen Schrei oder Rumgeäffe oder sonst was, vielleicht eine Mannschaft zu bewegen, vom Platz zu gehen.
Es ist ja auch generell das Problem, dass das Negative, und das ist auch nichts Neues, das kennt auch jeder, dass das Negative im Netz eine viel höhere Wirkung hat als das Positive. Ja,
kontroverse Inhalte. Und was die Dinge betrifft, die du sagst, also die Gewaltandrohung, Morddrohung und so weiter, ist ja auch nichts Neues im Netz. Das haben wir schon gehabt, als wir Giga gemacht haben, vor über 20 Jahren. Ich glaube, meine erste Morddrohung habe ich bekommen, da habe ich über ein Nintendo-Spiel schlecht gesprochen. Mhm. Und da war jemand sauer drüber. Aber im Moment ist es ja so, dass diese Dinge gelegentlich einfach so als Diskussionsbeender genommen werden. Man sagt, ich werde kritisiert und unter der Kritik ist jemand, der eine Morddrohung von sich gegeben hat oder eine Vergewaltigungsdrohung oder sonst was. Das nehme ich, um es als Charakteristikum für alle meine Kritiker zu nehmen. Und damit kann ich die gesamte Diskussion ersticken.
Ich glaube Entschuldigung, was soll ich für dich? Hm?
Ja, und das ist halt auch so ein mega großes Problem, weswegen ich halt finde, solche Leute, also ja, mutet die halt in den Foren, aber schenkt denen sonst keine Beachtung. Also die sind nicht wichtig für irgendwas. Das sind Leute, die halt im Moment wissen, dass ihnen so ein hohes Maß an Beachtung zukommen wird, dass alleine das schon für einige Motivation ist, etwas zu schreiben. Und schlimmer noch, dass es teilweise Motivation ist für Leute, unter vermeintlich der Meinung, die sie da posten, etwas zu schreiben, weil sie wissen, eigentlich kann ich damit das Gegenteil erreichen. Also kurzum, wenn ich jemanden bekräftigen möchte und ein Posting mache, in dem ich eine Gewaltandrohung gegen einen Gegner schreibe, dann wird das als Argument genommen für denjenigen, den ich eigentlich unterstützen möchte. Und das ist halt total bescheuert und hilft keiner Diskussion weiter. Passiert aber im Moment sehr regelmäßig. Gerade in dieser Diskussion, die wir jetzt gerade angesprochen haben.
Ich fände es, glaube ich, ganz gut, wenn in der Schule irgendwie Medienkompetenz gelehrt wird.
Um Gottes Umgang, Willen, das wäre so schön.
Umgang, glaub, dass man irgendwie den Umgang lernt, und dazu gehören auch die Lehrer und vielleicht auch ein paar Politiker. Also ich glaube, da fehlt nämlich gerade total das Verständnis für die Technik und das Verständnis, wie es funktioniert, das Verständnis, was es für Auswirkungen hat. Das vermisse ich total, und das sehe ich immer wieder an so Aussagen wie Seehofer mit der Gamer-Szene, um das mal hier abzuschließen. Das ist einfach deprimierend.
Finde ich eine sehr gute Idee, und man sieht es ja auch zum Beispiel, zahlreiche Firmen werden geschult in diesen Dingen. Ja? Also wie soll man sich auf Social Media verhalten, wie geht man mit Hatern um und so weiter und so fort. Da müsste man wirklich auch mal in die Schule gehen, und wenn es die Lehrer nicht können, weil sie die Kompetenz dafür nicht haben, dann gibt es Leute, die man ansprechen kann, die damit tagtäglich zu tun haben, wo man das outsourcen kann. Ich finde das absolut notwendig, dass heutzutage sowas auch jungen Leuten eine Sensibilität und eine Empathie beigebracht wird und auch klar gemacht wird, nur weil ihr im Internet seid und irgendwie euch, weiß ich nicht, Shadow Warrior 2KX nennt, heißt das nicht, dass du dich so benehmen kannst, du kannst nicht das Asozialste deiner Gedanken immer da rausrotzen ins Internet und nicht davon ausgehen, dass das irgendwas auch bewirkt in irgendeiner Form, vor allen Dingen in der Masse.
Und vor allen Dingen wird sie auch nicht gelöscht, wenn es einmal drin steht. Es bleibt ja drin.
In der Regel schon, ja.
Ja, also.
Geil. Das ist euer Feelgood-Podcast. Podcast ohne richtigen Namen. Wir sind der Meinung, gute Laune ist enorm wichtig. Hi.
Ich möchte nochmal ein Thema von der Folge 45 aufgreifen. Wir haben ja lange über Kirmes gesprochen. Ja. Und ich möchte nur, es gibt ein tolles Video, das hat jemand bei Twitter gepostet, der diese ganze Kirmes-Verarscherei nochmal auf den Punkt bringt. Und das ist sehr interessant, wollte ich nur sagen. Das ist bei uns im Twitter-Account und da gibt es einen Link.
Ich muss da vielleicht auch ein bisschen zurückrudern.
Ich meinte dich gar nicht.
Ja, aber ich muss das auf jeden Fall sagen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch entschuldigen bei der
Kirmes. Bei der netten Kirmesfrau?
Bei der Kirmes in Erfurt. Es haben mir zahlreiche Leute tatsächlich, waren nochmal auf dieser Kerb und haben dort Fotos gemacht vom besagten Schießstand und sogar Fotos gemacht vom Dosenwerfen. Und es ist wohl so, dass es gemeinhin bekannt ist beim Dosenwerfen, dass man die Dosen wirklich von der Fläche ballern muss. Also, dass die nicht einfach nur umkippen, sondern da darf einfach dann auf diesem Regal oder wo auch immer die stehen, da darf da nichts mehr stehen. Und insofern, ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, wow, da hat er sich ja geirrt. Wie kann das denn sein?
Ich damals aber auch.
Ich weiß auch nicht, wie ich mit dieser Information umgehen soll, außer, dass ich da wohl falsch lag. Ich aber zu meiner Verteidigung sagen muss, ich trotzdem sehr unverschämt fand die Frau.
Der neueste Post, den ich gesehen habe, da schrieb einer, dass es halt zwei unterschiedliche Begriffe dafür gibt oder dass es zweimal unterschiedlich formuliert wurde. Ne? Das einmal restlos abgeräumt und beim anderen abgeräumter Pyramide. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, was man landläufig unter abgeräumt versteht. Aber ich kann schon verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, unter abgeräumt verstehe ich nur, dass alle Dosen nicht nur umgeworfen sind, sondern auch runtergefallen sind von dem Brett oder so, wo sie drauf sind. Ich kann aber auch verstehen, dass nicht jeder das für eine eindeutige Formulierung und für eine unmissverständliche Formulierung hält.
Diese Zettel und diese Hinweise sind wohl auch wirklich rechtlich ganz genau ausformuliert von diesen Schaustellern oder wie ich sie nennen soll. Und das wird auch klar in diesem Video, was bei Twitter gibt, der hat das in drei Kategorien eingeteilt, diese Geschäfte, die es da gab. Einmal, wo du ein bisschen Skill brauchst, um irgendwas zu gewinnen.
Was, dieses Englischsprachegewinn von dem?
Genau. In eine Spielkategorie ist einfach unschaffbar und die andere Kategorie ist völliger Zufall. Also du stehst also immer beschissen da und Beispiel Basketballkorb. Du hast ja, Eddie, beim letzten Mal
gesagt,
das ist der verformt. Und er hatte einen Basketballkorb, der praktisch nur einen Meter höher war. Aber alle Spieler, selbst wenn du ein guter Spieler bist, bist du genormt auf die Höhe wie ein normaler Basketball.
Ein Fuß weiter weg, also 30
Zentimeter weiter weg. Und ein Fuß weiter weg. Und es ist für, selbst für gute Spieler schon fast unschaffbar, diesen Korb zu treffen.
Wobei, das halte ich ein bisschen für ein Gerücht, weil du ja beim Basketball auch aus verschiedenen Distanzen auf den Korb schießt.
Ja, aber
und dich ja immer, und ein guter Basketballwerfer ja sich immer sozusagen anpasst.
Okay, wir reden jetzt auch nicht von Basketballprofis, sondern von Leuten, die meinen, sie können einen Korb treffen.
Aber was aber zum Beispiel tatsächlich auch der Fall ist bei diesen Basketballdingern auf der Kirmes, ist, dass die oft so hängen, dass der Wurfwinkel mit dem, also, dass du einen Wurfwinkel, du musst ja eigentlich beim Basketball, sagt man, du musst ja so hoch werfen, dass der Ball quasi von über dem Korb gerade runterfällt in den Korb rein, sozusagen, ja. Also musst du eigentlich, je höher die Wurfkurve ist beim Basketball, also bis zu einem gewissen Grad natürlich, aber desto besser. Ein flacher Wurf springt halt eher wieder raus, ein hoher Wurfbogen, hast du dieses schöne Swish-Geräusch, ja. Dieses, wenn du nur das Netz hörst und keine Ringberührung hast. Und manche Körbe auf der Kirmes hängen so flach und dann ist auch noch ein Dach oben drüber, dass du gezwungen bist, mit einem Winkel zu werfen, wo der Ball dann gar nicht richtig in den Korb reingehen kann, sozusagen. Also da wird mit vielen Tricks gearbeitet.
Und es gibt zum Beispiel auch so ein, hast du das gesehen, das Video? Es gibt so eine bewegliche Leiter, so eine Strick, kennt ihr so eine Strickleiter? Die ist waagerecht aufgespannt und man muss...
Ja, habe ich noch nie auch
man muss, gesehen. Man muss von A nach B kommen, auf dieser Strickleiter. Man darf nicht runterfallen.
Das kenne ich auch nicht.
Dieses vorne Aufgang an einem Punkt und hinten Aufgang an einem Punkt. Und das aber ist einfach
mit Wunsch dazu sagen, das war halt ein Amerikaner, der amerikanische Buden gesprochen hat. Die sehen ja in Deutschland doch ein bisschen anders aus.
Ja, aber zeigt einmal mehr, dass da natürlich eine bewusste Verarsche ist und Spiele gibt, die man nicht schaffen kann, so wie dieses Spiel. Und es gibt ganz wenig Leute, die dieses Spiel überhaupt schaffen können, also von die Strickleiter ganz durchgehen können. Und falls es mal wirklich einer schafft, hängt ein Schild, du darfst nur einmal gewinnen. Das heißt, wenn du einen Skill hättest, das kannst du nur einmal machen und dann kriegst du einen Teddy. Und dann darfst du nie wieder machen.
Aber das ist doch auch bei Casinos und so, ne? Dass man, je nachdem, wie viel man gewonnen hat, rausgeworfen werden kann. Und bei Wettanbietern auch.
Das ist eigentlich eine Frechheit. Stell dir mal vor, das wäre in der Bundesliga so. Ja, entschuldigen Sie, FC Bayern München, haben jetzt 11 Siege in Folge. Ja, sie sind raus aus der Liga. Man muss da hingehen und sagen, ey, Lewandowski, ey, heute keine Tore, bitte. Ich setze dich raus. Ey, wechsel mir den Lewandowski raus, wegen dem fliegen wir nur aus der Liga, ey.
Aber war das nicht auch bei dem jetzt Sportvorstand bei der Fortuna, Lutz Pfannenstiel, ist der nicht auch mal irgendwie untersucht worden oder musste sogar ins Gefängnis, weil er zu gut gehalten hat?
Echt?
Das fand ich so absurd, zu sagen, ein Torwart hält so schlecht, der ist bestochen, der lässt halt die Bälle durch. Aber da war es, dass er angeblich zu gut gehalten hat. Lutz, wenn du uns zuhörst, erzähl uns doch nochmal.
Aber das ist ja nun wirklich, was Geileres kann ich mir als Sportler nicht vorstellen, als dass du zum Arzt musst, weil du zu gut warst. Das ist ja das Beste.
Leute, die Cheaten vorwerfen, einfach nur, weil du eine gute Runde gespielt hast bei Counter-Strike. Ey, du mit dem Aimbot.
Ja. Das ist das größte Kompliment. Vor allen Dingen, wenn du weißt, dass du nicht gecheatet hast, ist es ein Kompliment. Aber wie oft ich bei Counter-Strike schon Leute des Cheatens bezichtigt habe, ist auch nicht normal. Also eigentlich, es ist wirklich jedes Mal, wenn du abgeknallt wirst bei Counter-Strike, denkst du dir halt, das kann eigentlich nicht sein, wie hat er das denn gemacht? Wenn du hingegen durch 3 Kisten und eine Mauer einen Headshot gibst, dann denkst du dir einfach, ja, war halt einfach gut von mir, ne?
War gut.
Ja, Quake 2, Quake 3, Counter-Strike, da kommt ja einiges zusammen bei dir.
Und Gamer, auch noch in diversen Gamer-Foren.
Ich muss sagen, ich bin total nervös heute.
Was los?
Ich war ja zum ersten Mal, bin ich ja heute dran mit Rätsel.
Oh, ja,
und stimmt. Habe festgestellt, dass was Georg seit 43 Folgen macht, einmal hast du ja auch ein Rätsel gemacht, ne? Ja. 43, nee, warte, 44 Mal, ist auch egal, ist gar nicht so einfach. Hey, also erstmal ein Rätsel recherchieren, das ist ja noch okay, aber dann eine passende Frage dazu zu formulieren.
Aber sind wir jetzt schon mal, wolltest du gerade sanft zum Rätsel überleiten, weil ich hatte noch, was war noch nicht so weit.
Wir können da gleich noch, es fiel mir gerade nur ein, dass ich sehr nervös bin.
Ich freue mich, dass du heute ein Rätsel machst.
Also wir können weitermachen, ich bin nur sehr nervös.
Gespannt.
Ich bin ganz gespannt.
Ich habe nämlich was im Fernsehen gesehen und möchte mal kurz, kennt ihr diese, also ich muss dazu sagen, meine Frau hat es geguckt, mein Sohn hat das geguckt und es ist so eine Bug-Sendung, ich glaube auf Sat.1, wo ihr in so einer übelst Also vor einem Schloss oder so im Garten haben die noch so ein Haus aufgebaut, wo die backen. Das ist ein Backwettbewerb.
Mit Amy von der Maiglöckchen?
Ja, genau. Mit Amy, wie heißt nicht Amy, die heißt
Eni
van de Maiglöckles, Glöckjes, und die moderiert das, stimmt. Mhm. Und dann gibt es einen Bäcker, ich wollte schon Koch sagen, einen Bäcker und eine Bäckerin als Juroren. Und dann gibt es so Otto-Normal-Leute, die dann da eben die Aufgabe haben, nach einem gewissen Motto zu backen. So, das Motto war in dem Fall irgendwie so eine Art Rubik's Cube ähnliches Kuchengebäck zu machen, wobei jedes Viereck von diesem Rubik's Cube ich kenne mich halt überhaupt nicht aus, wie heißt es, nicht Passepartout, sondern
Beschreib mal, vielleicht kann ich dir helfen, ich bin ja ein begnadeter Parfuso? Bäcker.
Wie heißt das denn? Ja, wie heißen denn so kleine Gebäckwürfelchen?
Beschreib mal.
Ja, ich geb mal
so Dominosteine meinst du?
Ja, sowas, genau, Gebäckwürfel.
Partufo,
Katu,
Wieso
weiß das denn jetzt keiner?
Wir backen nicht so. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
Naja, stell dir einfach einen Mini-Kuchen vor, einen viereckigen.
Okay.
So ungefähr so groß wie eine Praline. So, die sollten aus...
Ich kenne Brownies, die sind viereckig.
Ja, stell dir jetzt einen Rubik's Cube vor und jeder dieser Würfel aus dem Rubik's Cube ist ein einzelnes Gebäckteilchen. Und was ich halt nur so faszinierend daran fand, erstmal, dass dieses Studio und alles, was die da haben, die haben die geilsten Küchengeräte und die haben den Teig und die Soßen, sage ich schon, die Zutaten und alles. Und am Ende müssen die das halt, was sie gebacken haben in einer gewissen Zeit, müssen sie dann den Juroren präsentieren. Die gucken sich dann an, wie ist es modelliert und kosten es und bewerten es dann. Und dann sind die halt original mit einem Lineal an diese Kuchendinger gegangen und haben halt bei der einen, die ist dann auch rausgeflogen, weil halt ein Würfel irgendwie, der so ein bisschen hervorstand und nicht genau 3 Zentimeter Kantenlänge hatte. Scheiße. Und haben das dann da so, und dann habe ich gedacht, einerseits, wie unfassbar deutsch. Also es gibt ja von Conan O'Brien diesen Sketch Stackenblocken. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wo sie so eine deutsche Fake-Show nachmachen, wo die einfach nur mit dem Geodreieck Kanten nachmessen und dann immer Stackenblocken. Und damit natürlich auf diese Korrektheit, dieses Klischee der Korrektheit der Deutschland spielen. Und dann sehe ich das, wie die wirklich Kuchen vermessen mit einem Lineal und dann die Frau rügen, weil dieser Würfel halt nicht 3 Zentimeter eingehalten wurde. Und dann dachte ich nur, ey, wie erklärt man, also wie dekadent ist eigentlich dieses Format?
Werden die dann auch so runtergemacht?
Naja.
So richtig... So einen Scheißkuchen habe ich noch nie gesehen.
Aber ich dachte mir einfach, ich sitze auf der Couch und gucke eine Sendung, wo Leute auf Zeit Kuchen backen und dann gibt es eine Jury, die mit einem Lineal den Kuchen misst und sagt, der ist scheiße, der Kuchen.
Bäh. Ich finde das eigentlich noch besser, wenn die nicht runtergemacht werden.
Ja, weil es dann
wenn die einfach nur, wenn da nur einfach jemand steht, das nachmisst und nur sowas sagt wie, Katrin, merkst du selber, ne?
Ja, genau so war das aber auch.
Einfach sowas. Das finde ich noch viel, viel schlimmer, als wenn jemand mault. Und einfach, wenn das Ding nachgemessen wird,
und
2,8.
Und der Aufwind
2,8. 2,8 Zentimeter, Katrin. 2,8.
Und dann kommt der Aufnahmeleiter direkt und nimmt dir das Mikrofon ab.
Ja, du wirst schon so entkabelt und alle die ganze Crew guckt einfach nur so beschämt zu Boden.
Und dann will Katrin noch was sagen und dann sagt der Moderator, geh bitte.
Katrin will nichts mehr sagen.
Katrin möchte nichts mehr sagen.
Aber ohne Scheiß, ey, was für ein Fernsehformat, wo einer auf die gekommen und dann misst sie den Kuchenlänge mit einem Lineal. Ey, what the fuck eigentlich, oder?
Sahen die lecker aus, die Kuchen?
Ja, die sahen scheiße lecker aus. Die sahen unfassbar lecker aus.
Ich dachte so, Essen, ich habe mal irgendwann gehört, Essen und Fernsehen funktioniert eigentlich gar nicht, dass man irgendwas...
Beim Fernsehen isst?
Nee, das war was anderes. Ich glaube, Musik und Fernsehen ist aber egal.
Ich weiß, es ist jetzt wieder dieses... Ich weiß nicht, ich habe nur gedacht, ganz ehrlich, ich weiß, es ist dieses K.O.-Argument mit den Kindern in Afrika und so, aber ich habe nur gedacht, ich weiß, aber ich konnte mich trotzdem nicht davon befreien, dass mein erster Gedanke war, Alter, ich sitze hier auf dem Sofa und guck, wie dann Kuchen vermessen wird und für nicht gut befunden wird, weil die Kante 3,2 Zentimeter ist. Und auch irgendwo auf der Welt gibt's Menschen, die noch nie in ihrem Leben ein Stück Kuchen gesehen haben. Es ist einfach schon weird. Es ist schon ein bisschen weird. Ich weiß, man kann das auf alles beziehen, letztendlich auf jede Form von dummer Unterhaltung, aber in dem Moment war es irgendwie so deutlich und ist mir so ins Gesicht gesprungen.
Apropos dumme Unterhaltung, Jochen.
Was?
Ich habe ein Foto von dir aus der Küche gesehen, wo augenscheinlich ein Regal abgebrochen ist. Ist das richtig?
Ja.
Das hast du getwittert, oder?
Ja.
Was ich, genau hast du da gemacht? Hast du das an dem Tag neu angebracht?
Also, das war so, ich bin ja in den Baumarkt gegangen. Und dann, das war übrigens, das war wirklich sehr schön. Ich bin mit meiner Frau reingegangen und dann haben wir für 8 Euro so ein Brett gekauft, was wir für unsere neue Küche brauchten. Dann habe ich das zusägen lassen. Ich hätte es natürlich auch selber machen können, aber ich habe gedacht.
Aber du wolltest nicht.
Ich wollte nicht, ich wollte mal diese große Säge sehen. So, dann bin ich in die Küche marschiert, nachdem ich ja vorher in der Winkelabteilung war, in diesem Baumarkt, und meine Frau gesagt hat, soll man nicht lieber den dicken nehmen? Und ich sage, nein, nein, der hält. Und dann habe ich das dann mit 4 Löchern in einer Altbau-Wohnung gebohrt. Ihr wisst, da wo dieser Sand immer rauskommt, der rote.
Ja.
Ja, und das, wo man dann ziemlich viel stopfen muss, wenn man den Dübel da reinkriegt. Ja, und dann habe ich das dann mit den Winkeln da dran geschnallt, war total stolz und habe ein Twitter-Foto gemacht von der Küche.
Mhm.
Und exakt, glaube ich, 1:30 später kommt meine Frau in die Küche und sagt, oh, das sieht aber schön aus. Dann habe ich gesagt, ja, aber stell noch nicht so viel dran. Guck mal hier, ich tipp's auf das Regal, denn es ist noch nicht ganz bam und es ratterte alles. Es ist
noch nicht ganz.
Also Moment, ihr habt da schon Sachen draufgestellt?
Ja, Gläser.
Bevor ihr getestet habt, wie stabil es ist.
Ja.
Ich verstehe gerade nicht, denn der ist noch nicht, was hast du erwartet, was da noch passiert?
Naja, also.
Du hast Löcher gebohrt.
Es ist ja so, psychologisch ist es ja so, wenn man in diesem Baumarkt ist und was Tolles kauft, ja, dann will man es auch direkt dran schrauben und,
ja,
und dann kriegt man so einen Endorphinschub, wenn man das dann sieht.
Ja, im Baumarkt.
Und so, dann dachte ich, nee, aber auch wenn das Regal dann hängt, dann denkt man so, wow, ich habe was geleistet, ich habe was getan, das war ein geiler Tag. Ja, Frau, komm rein, guck und nimm das mal ab hier und sag, wie geil da ich bin. So, und dann hat sie das beladen mit Gläsern und dann habe ich gesagt, aber nicht zu viel Gläser draufstellen. Es ist noch, es wackelt noch ein bisschen, da muss ich nochmal nachjustieren. Es wackelt
noch ein bisschen. Hast du erwartet, dass es aufhört zu wackeln?
Ich wollte noch, vielleicht hatte ich mir gedacht, noch andere Dübel anbringen oder irgendwas. Ich wusste, war nicht mir sicher.
Aber das macht man doch, bevor man die Gläser draufstellt.
Ihr.
Nein, jeder.
Ich wollte halt ein geiles Twitter-Foto machen. Jetzt ist die Katze aus dem Sack.
Du hast das nur für Twitter gemacht. Okay, verstehe.
So, auf alle Fälle kam mir das Brett dann entgegen und meine Tochter stand auch und die ganze Küche voller Scherben. Es war exakt 90 Sekunden, nachdem ich das erste Twitter-Foto gemacht habe. Ich blutete stark.
Wirklich?
Ja, am Bein, am Fuß, glaube ich.
Und ist reingetreten in die Scherben.
Aber es hängt wieder mit den gleichen Dübeln, aber es steht auch nichts drauf und ich muss nächste Woche wieder in den Baumarkt. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, aber
du hast es mit den gleichen Dübeln wieder aufgehängt.
Ja.
Aber der Sinn ist ja schon, dass man da Sachen draufstellen kann.
Ich habe aber stärkere Schrauben genommen. Ich habe neue Dübel genommen, die dickeren Dübel. Die passen also besser in dieses ausgefranste Loch. Kennt ihr das, wenn diese Löcher da in diesen Altbauwohnungen so ausgefranst sind und man.
Ja. Ach,
und da kommt der Sand raus. Ja, was macht man da?
Ja, das ist ja quasi
neues Loch bohren.
Poröse Wände. Du kannst, es gibt auch so Dübelkleberzeug, also so Zeug, was du da so eine Art Spachtelmasse, die du reinmachst. Ja.
Moltophil.
Ja, aber das ist nicht Moltophil, das ist was anderes. Und dann, wenn dann du die Schraube reindrehst, dann wird das innerhalb von wenigen Sekunden so ultra hart.
Wir brauchen eigentlich eine Heimwerker-Sendung, oder?
Ja,
absolut. Das wäre echt, da hätte ich so Bock drauf.
Keiner von uns kriegt irgendwas hin.
Nein.
Moment, ich habe den Millennium-Falken aus Lego zusammengebaut.
Das ist geklebt. Das zählt nicht als Heimwerk.
Warum? Warum? Was ist daran weniger Heimwerken als ein scheiß Regal an die Wand?
Du brauchst keinen Dübel, du musst vorher nicht in den Baumarkt, du brauchst keine Schrauben und du brauchst keinen Kleber. Du musst
ein Lego-Laden.
Und es ist so vorproduziert, dass alles passt.
Ja, ja, zugegeben.
Ich suche mir schon die nächste Aufgabe hier im Haus.
Okay, was ist mit IKEA? Was ist mit IKEA-Regal?
Das zählt auch nicht.
Also IKEA-Schrank oder sowas?
Das ist ja das allerletzte.
Ja, aber Moment, das zählt doch auch als Handwerk.
Nein.
Wie, was?
Nein.
Seid ihr bescheuert? Warum
du musst nicht? Schon irgendwie was, entweder musst du was sägen, was selber herstellen, aber nicht einfach nur was Gemachtes zusammenschrauben. Ne? Da fehlt der kreative also Prozess. Also
wenn du so ein IKEA-Spiegelschrank irgendwie in der Badezimmerwand verdübelst und dann Strom anschließt, okay, das ja.
Okay. IKEA-Lampen anschließen?
Nein.
Was?
IKEA zählt einfach
da
nicht.
Da kannst du potenziell dein Leben beilassen.
Dein Heimwerken besteht aus IKEA und Lego. Etienne.
Nein.
Doch, alle Beispiele, die bisher gehört, das waren IKEA oder Lego.
Ich habe noch weitere. Was ist, okay. Was ist ein Computer zusammenbauen?
Das können wir sehr gut, Georg und
ich. Das kann ich nicht, aber...
Ein Computer komplett aus Einzelteilen funktionsfähig zusammenbauen. Kann
ja, das auch ist halt nicht. Computerkenntnis und finde ich beeindruckend, aber das ist jetzt, würde ich nicht als Heimwerken zählen.
Nein.
Aber da muss man schrauben.
So einen Wasserhahn anschließen oder so.
Ja, das ist gut. Wasserhahn anschließen und dann auch gucken, welche Muffe brauche ich oder welchen...
Was ist eine Muffe? Ja.
Ich habe keine Ahnung, klingt gut, ne?
Muffe. Ich weiß nicht, was eine Muffe ist. Das sind diese runden Dinger zum Abklemmen, glaube ich.
glaube ich.
Wie leise er das glaubt. Eine
19er Muffe! Okay. Ja.
Leute?
Okay, warte, eine Sache noch, bevor du was sagst. Zündkerze an der Vespa wechseln.
Das ist für dich Heimwerk.
Heimwerken.
Ja, aber nur wenn du es im Wohnzimmer machst. Dann ist das Heimwerken.
Ey, das ist ja wohl, damit kann man ja wohl Leute heutzutage beeinen, wenn man sagt, kein Problem, ich mach das.
Kannst du das?
Zündkerze wechseln an einer Vespa mit einem YouTube-Video zusammen, ja.
Also hast du das schon mal gemacht?
Ja, hab ich bei mir gemacht, mit einem YouTube-Video parallel dazu.
Es ist wirklich erstaunlich, was es für alles für YouTube-Videos gibt.
Aber man muss sagen, es ist ungefähr so, also es ist eigentlich nur eine Schraube rein- und ausdrehen. Aber trotzdem muss man sich erstmal trauen, das selber in die Hand zu nehmen. Und ich wollte... Bei meinem Auto ist vorne rechts die Lampe ausgegangen und dann habe ich gedacht, okay, nachdem das mit der Zündkerze bei der Vespa so gut geklappt hat, traue ich mir das auch zu. Und dann habe ich mir auch da wieder ein YouTube-Video angeguckt und habe gesehen, ach du Scheiße, was musst du da alles abschrauben, bin in die Werkstatt.
Leute, ich habe damals, als ich ein VW Passat Kombi hatte, zum ersten Mal hatte ich 75 PS und war stolz wie Bolle, das war... Anfang der 90er, so ein grünen.
Vor allem auf so einem 2-Tonnen Passat, da gehen die 75 PS bestimmt richtig ab.
Der war richtig schnell und ich hatte damals tatsächlich eine Radaufhängung selbst vom Schrottplatz ausgebaut und da eingebaut. Und warum musste ich das machen? Ganz einfach, weil ich stolz wie Bolle meinem Vater zeigen wollte, wie viel PS dieser Wagen hatte, leicht noch ein bisschen Alkohol im Blut hatte vom Vortag, voll auf den Pin getreten bin und dann in unseren Vorgarten gefahren bin, gegen so eine Steinmauer. Und mein Vater stand nur, Kind, was machst du? Ich wollte wirklich ganz cool fahren. Also der rechte Reifen...
Weißt du, cool passt auch richtig gut zu 80er Passat-Kombi.
Der rechte Reifen...
Das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich denke, cool, Passat-Kombi.
Das stimmt. Der rechte Reifen ist praktisch beim Losfahren, hat sich verkantet auf dem Bürgersteig und dann hat er mir das Lenkrad aus der Hand gerissen und dann habe ich eine 90-Grad-Rechtskurve gemacht, genau in unseren Vorgarten rein, wo ich mich gerade von meinem Vater verabschiedet habe, der vor mir stand und sagte, Kind, was ist los? Ich hörte nur
und dann hast du so ganz kurz Reifen Fenster immer. Runter, ganz kurz Fenster runter und zu deinem Vater gesagt, na, was geht?
Nee, ich hatte... Das soll so sein. Das war so, es war wirklich so peinlich.
Das war ich nicht, das war schon so.
Das war so peinlich. Ich stand in diesem Vorgarten, der Reifen im Arsch. Ich bin dann noch zurückgesetzt und alles. Und ich konnte halt mit diesem Wagen nicht fahren. Und dann hat sich herausgestellt, was für ein guter Handwerker ich bin. Und bin zum Schrottplatz gefahren und habe eine Radaufhängung von einem Passat eingebaut. Heutzutage nicht mehr.
Aber das ist auch kein Handwerken, sorry.
Das stimmt.
Mögt ihr Fla?
Ja, das ist doch Pudding aus der Packung. Also aus dieser holländische Flüssigpudding.
Habe ich früher gesehen.
Aus der Milchpackung sozusagen, ne?
Weil ich mich halt gefragt habe, warum das so selten in Deutschland zu finden ist.
Und?
Was haben Menschen gegen Fla? Oder ist das einfach nur eine Aversion gegen Holland?
Ja. Das ist eine gute Frage, aber in Holland, zum Beispiel, wenn du in Amsterdam bist, gibt es ja auch diese, wie heißen die, Fero, oder ist das der Rapper? Febo. Febo, diese, wenn du in Amsterdamer bist, die haben diese, nicht Snackautomaten, aber da gehst du, die haben so Regale, da wirfst du einen Euro oder was rein, und dann kannst du so ein Fach aufmachen, da kommt dann eine leckere Frikandel oder so, kannst du die rausnehmen. Und die werden hinten von einem Koch immer wieder aufgefüllt warm.
Echt?
Ja. Und die sind also immer quasi... würde ich jetzt mal so als Tourist zumindest behaupten, einigermaßen frisch, saulecker und sind halt die geilsten Snacks, die du halt essen kannst, wenn du in Amsterdam warst.
Ich mag diese Pommes mit den Zwiebeln. Pommes,
jetzt,
Zwiebeln,
jetzt
Ketchup.
Jetzt lenkt mal nicht ab, Frikandel und so ist alles schön, aber...
Warum gibt's das auch nicht?
Die Frage ist,
warum kommt das nicht, warum kommt das nicht nach Deutschland?
Wir haben so viel Murks in der Kühltheke. Weißt du, irgendwelche komischen griechischen Joghurts mit weiß der Teufel was, aber kein Fla oder ganz selten irgendwo Fla. Ich verstehe das nicht. Das
ist doch ein komischer Name, Fla.
Aber die Frage müsste zum Beispiel lauten, wir haben ja dafür sehr viel Pudding. Und die Frage ist, haben die Holländer vielleicht einfach nicht so viel Pudding? Und es ist sozusagen, die Deutschen haben irgendwann einfach gesagt, wir machen Pudding, ihr macht Fla. Und dann ist es einfach so, weißt du, was ich meine?
Ja, oder wurde die Holländer vom Markt verdrängt durch irgendwelche Joghurtkartelle, die es hier gibt. Kann ja auch sein.
Das kann sein, ja.
Dass Fla immer wieder angegriffen hat oder immer wieder abgewehrt wurde.
Aber warum Joghurtkartell?
Obstgartenkartell mit seinen Killern.
Zum Beispiel.
Aber zum Beispiel Obstgarten ist doch kein Mensch. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich einen Obstgarten gekauft
Obstgarten
hat.
Obstgarten ist lecker.
Das sagst du jetzt so, aber hast du
so... Also Obstgarten ist auf jeden Fall leckerer als diese komischen Fruchtquark-Dinger, diese trockenen.
Obstgarten hört sich vor allen Dingen auch nach Obst an und mit Sicherheit ist da nichts an Obst drin.
Nee, keine Ahnung, so eine Marmeladenzeugtunke ist da drin.
Aber also Fruchtgarten sagt mir zum Beispiel gar nichts. Was ist denn Fruchtgarten?
Nee, Obstgarten. Ich sagte Fruchtquark.
Ach, Fruchtquark. Er sagt mir auch nichts.
Oder irgendwie überhaupt so Magerquark oder so. Ich glaube, die nimmt man zum Backen, ne?
Das klingt schon so unglaublich unlecker, Magerquark.
Vielleicht sollten wir müssen so eine Heimwerker-Slash-Kochsendung machen.
Ich hätte wirklich Bock auf eine Heimwerker-Sendung.
Leute. Ich habe eine Idee für einen Laden.
Eine Menge beibringen.
Was haltet ihr von einem Baumarkt mit Supermarkt? Gibt's sowas schon? Also du kannst,
ich glaube nicht.
Du ergänzt quasi die Regale, wo du lauter Schrauben und Schraubenzieher und weiß ich nicht, Farbe und so kaufen kannst und dann kommt plötzlich ein Käsefach.
Das ist eine gute Idee.
Weil, warum muss ich denn in zwei Läden gehen? Warum kann ich nicht ein Schraubenzieher-Set kaufen und noch ein bisschen Feta-Käse oder ein paar Scheiben Salami oder so? Oder einfach mal so eine Wursttheke. Die haben ja oft, haben so Baumärkte ganz hinten so ein Holzabteilung, wo du dir auch Sachen zurechtschneiden lassen kannst. Da kannst
wie
du
Jochen das gemacht hat.
Genau, wie Jochen es gemacht hat. Da kannst du ja direkt daneben eine Wursttheke packen, wo dir auch noch, weiß ich nicht, ein bisschen Gelbwurst geschnitten.
Aber geht man in den Baumarkt nicht, weil man einen Dübel will? Weil sonst...
Ja, aber du gehst doch erst in den Baumarkt und dann einkaufen oder erst einkaufen und dann im Baumarkt. Ich habe noch nie gehört, dass man nur in den Baumarkt geht und am gleichen Tag noch nicht einkaufen geht.
Das stimmt. Also die meinen, die können noch ein gutes Nebengeschäft machen, indem sie dir Sachen aufs Auge drücken, wie vor der Kasse, dass du erstmal denkst, oh, eigentlich brauche ich noch ein Stück Käse?
Ja. Also warum, ich meine, komm, du gehst in den Baumarkt, die haben alles. Die haben Aufkleber, die haben Taschenlampen, die haben, weiß ich nicht was, Schwimmflügel, Socken. Warum auf die Lebensmittel? Warum nicht die Auswahl an Lebensmitteln?
Nächste Woche gehe ich ja wieder rein, dann werde ich mal mit denen sprechen, was der Grund ist.
Überleg mal, stell dir vor, die hätten Eier im Baumarkt.
Geil.
Kasse würde doch nochmal 6 Eier mit.
Und dann kannst du auch noch so einen Eieröffner verkaufen, so aus Metall.
Was ist denn ein Eieröffner?
Den gibt's noch nicht. Den kannst du dann dazu erfinden und du suggerierst, dass du es unbedingt brauchst. Ein Eieröffner. Okay. Ein 13er Eieröffner zum Beispiel. Leute, seid ihr bereit fürs Rätsel? Ich bin so nervös.
Ja, mach mal hier den Jingle.
Achtung. Oh Gott. Ich habe ja ein bisschen Schiss, dass Georg das sofort rausfindet.
Ja, jetzt
also du, dir traue ich das auch zu. Seid ihr bereit? Also, im September 1869 malte Richard Carrington ein Bild. 17 Stunden später staunten viele Menschen über die unglaubliche Farbenpracht. Warum?
Also, wunderschön vorgetragen.
Im September 1869 malte Richard Carrington ein Bild. 17 Stunden später staunten viele Menschen über die unglaubliche Farbenpracht.
Willst du anfangen, Georg?
Vielleicht ist das auch... Vielleicht kriege ich Ärger von euch. Ich weiß es nicht. Ist ja mein erstes Rätsel.
Richard Carrington, 1869. Ein Bild und 17 Stunden später staunten viele Menschen über die Farbenpracht. Über die Farbenpracht des Bildes, das Richard Carrington gemalt hatte, ja?
Nein.
Jochen.
Nein.
Also.
Okay.
Moment. Die staunten.
Aha.
Die staunten über die Georg, Farben.
Wenn du das jetzt rauskriegst.
Aber das hat nichts mit dem Bild zu tun. Also es ist sozusagen so eine komische Quatschfrage.
Nicht direkt mit dem, nicht direkt mit dem Bild, nein. Nein, nein, nein. Oh, das ist ja toll, diese Rolle, die finde ich ja super.
Geil. Staunten Sie über die Farbenpracht dessen, worauf er das Bild gemalt hatte?
Nein. Das ist ja ein erhabenes Gefühl, Georg, was du immer hast als Rätselsteller.
Also, hat es was damit zu tun, dass nach 17 Stunden sich die Lichtverhältnisse verändert hatten?
Kann man so...
Alter, kannst du einfach mal normal antworten jetzt? Wer bist du, Cäsar? War ohne Scheiß.
Ja, ich musste da wirklich drüber nachdenken, damit ich euch nicht auf eine falsche Fährte locke.
Man weiß nicht genau. Die Antwort möglicherweise.
Also, ich möchte mich korrekt verhalten und euch nicht auf eine falsche Fährte bringen. Deshalb.
Also, hat es was mit sich verändernden Lichtverhältnissen zu tun, habe ich gefragt.
Könnte man so sagen, ja. Aber.
Nicht aber.
Schwierig. Ist nicht ganz, aber fast.
Hat es was mit den Tageszeiten zu tun?
Nein. Nein, nicht wirklich, nein.
Geht es tatsächlich um ein auf eine Leinwand gemaltes Bild?
Nein.
Also hat er das Bild woanders hingemalt?
Nicht auf eine Leinwand, so viel ich weiß. Das ist auch nicht so wichtig, glaube ich.
Aber das war ein Bild, das für eine große Menge an Menschen einsehbar war?
Nein.
Ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie war die Formulierung eben? Sie staunten nicht über die Farbenpracht des Bildes.
Staunten viele Menschen über die unglaubliche Farbenpracht. Warum?
Also sie staunten aber nicht über die Farbenpracht des Bildes.
Nein.
Also ja, sie staunten nicht über die Farbenpracht des Bildes. Mhm. Aber mit Bild gemalt meinst du auch wirklich ein Bild gemalt und nicht ein Foto gemacht?
Er hat kein Foto gemacht, nein, genau.
Nochmal die Frage, du meinst wirklich aber Bild gemalt und nicht irgendwie Bild sonst wie erzeugt. Es geht nicht um Druck, es geht nicht um Foto, es geht nicht um Film.
Genau, ja.
Er hat ein Bild gemalt.
Ja.
Und sie staunten über die Farbenpracht, aber nicht die Farbenpracht des Bildes.
Check's ehrlich gesagt. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass Jochen, wir werden gleich feststellen, dass du irgendein wichtiges Detail uns nicht gesagt
genau
hast.
Genau davor habe ich auch Angst, dass ich von euch gleich
so dass das so eine Fangfrage ist. Der malte irgendwo ein Bild und in einem völlig anderen Ort freuen sich die Leute über den Sonnenaufgang und nichts, das hat nichts miteinander zu tun oder so.
War das die Frage?
Nee, es war eine Mutmaßung.
Dann frag doch mal.
Also sag nochmal bitte die Frage. Sag nochmal die
Stimme. Nee, Georg muss jetzt nochmal diese Frage.
Der Georg hat sich gerade ein Nein abgeholt.
Nee. Er hat ja keine Frage
gestellt. Ich habe gesagt, meine Mutmaßung ist, dass das in überhaupt keinem Kontext zueinander steht. Dass der eine irgendwo ein Bild gemalt hat und 17 Stunden später irgendwo anders Leute über irgendwas völlig anderes sich über die Farbenpracht gefreut haben. Über einen Sonnenaufgang oder so.
Also das, was er gemalt oder gezeichnet hat, hat schon etwas damit zu tun, worüber viele Menschen gestaunt haben, 17 Stunden später.
Okay.
Also es ist nicht so, dass es völlig zusammenhangslos wäre. Okay. Das traut ihr mir also zu, ne?
Ja, nach deiner Einleitung habe ich das jetzt nicht für unmöglich gehalten. Sie staunten über die Farbenpracht. Er malt ein Bild. Sie staunen über die Farbenpracht, aber nicht die Farbenpracht des Staunen Sie über die Farbenpracht dessen, was er als Bild gemalt hat, also im Original?
Nein.
Verdammt.
Okay. Er hat etwas gemalt und an einer die Wirkung davon war aber auch an einer anderen Stelle zu sehen.
Nochmal die Wirkung wessen?
Von also die Auswirkung dieses Bildes.
Ja, kann man so sagen. Ja, also nicht des Bildes, aber also kann man so sagen, ja.
Wurde das das Bild, was er gemalt hat, hat er nicht auf eine Leinwand gemalt, sondern irgendwo auf dem Boden?
Das weiß ich nicht, es spielt keine Rolle.
Spielt keine Rolle. Ja, es spielt
wichtig ist vielleicht was, also darf ich schon, muss ich schon ja. Tipps geben jetzt? Also was erstmal die Frage ist, was hat ist diese unglaubliche Farbenpracht ist ja wichtig und was hat er gezeichnet, ne? Also
ja, okay, was, das war ein Megatipp, danke.
Naja, danach habt ihr noch nicht gefragt.
Naja, das war ja halt schon in der Fragestellung zwei zu klärenden Fragen.
Oh Gott, ich krieg gleich Ärger.
Die Farbenpracht, was war die Farbenpracht? Ein Regenbogen. War die Farbenpracht ein Regenbogen?
Nein. Aber Georg würde sagen, aber gute Richtung.
War die Farbenpracht ein Naturphänomen?
Ja. Also, ich weiß
nicht. Du kannst doch nicht bei jeder Frage, kommt immer ein Ja, aber.
Ich weiß nicht, ob es ein Naturphänomen ist, aber ich weiß, was Georg meint, deshalb sage ich ihm ja, ich glaube ja. Ich weiß, was du ungefähr.
Aber es ist nicht, also nur nochmal sicherzustellen, es ist nicht das, was er gemalt hat. Also er hat nicht dieses Phänomen gemalt, ne? Das ist richtig.
Okay, nein, hat er nicht.
Nein, du bist nicht dran, ich bin dran. Ja, du
holst jetzt ein Nein. Aber Georg hat gerade ein Nein abgeholt.
Ich habe kein Nein, korrekterweise hättest du Ja sagen müssen. Ja, es ist nicht das, was er gemalt hat.
Okay, ich werde vom Meister verbessert, du hast recht, Georg. Ja.
Es hilft mir halt noch nicht viel weiter.
Man darf aber auch keine Nicht-Fragen stellen, weil du dann tendenziell dir natürlich ein, also...
Ja doch, ich muss die ja so stellen, die Frage. Ist der in den USA?
Nein.
Also, es handelt sich hierbei um so etwas wie, keine Ahnung, entweder Sternschnuppen oder Polarlichter oder irgend so ein Shit. Und was der Typ gemalt hat, ist eine Sternenkonstellation oder irgendwie was, wonach die Leute genau wussten, wo sie hingucken müssen, um dieses Spektakel zu sehen. Bam. Und jetzt sag nicht nein, weil es stimmt.
Nein, es stimmt nicht, aber da waren viele gute Sachen drin. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Viele gute Sachen waren da gerade drin.
Er malte ein Bild und die Leute staunten über die Farbenpracht.
17 Stunden später. Also, das, was Eddie gesagt hat, da vielleicht nochmal.
Ich habe gerade irgendwie überhaupt keine Idee. Was
ich weiß, wie es dir geht, Georg. Ich weiß es ganz
genau. Hat er irgendeine Art von Anleitung oder sowas gemalt?
Nein.
Also, hat es was mit Sternenkonstellationen zu tun?
Nein.
Sonne ist auch ein Stern.
Dann ja. Also Alter. Konstellation ist der falsche Begriff. Also
hat er eine Sonnenuhr gemalt?
Eine Sonnenuhr, nein. Aber du bist dicht dran. Du bist, Sonne ist gut.
Farbenpracht und Sonne. Ich habe überhaupt keine Idee. Farbenpracht und Sonne. Und er hat irgendwas gemalt und 17 Stunden später.
Genau.
Alter, Jochen.
Farbenpracht und Sonne.
Also,
keine Ahnung.
Ich habe ja eben schon bei Eddie gesagt, da sind es viele gute Dinge drin, die er aufgezählt hat. Naturereignisse hattest du, denk mal in diese Richtung.
Ja, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis.
Aber die haben keine Farben gebracht.
Das ist richtig.
Sternschnuppe. Regenbogen hatten wir schon. Polarlichter.
Was ist denn für deine Frage?
Hat es was mit Polarlichtern zu tun?
Ja.
Hat er gesagt, wann man die Polarlichter sehen kann, aufgezeichnet?
Nein. Aber soll ich lösen?
Ja.
Also Polarlicht ist halt sehr nah dran. Also
wir müssen lösen, weil ich muss gleich los.
Also deshalb, der englische Astronom Richard Carrington führte Routinebeobachtungen der Sonne durch sein Fernglas, durch sein Dingsbums. Und als er dunkle Sonnenflecken zeichnen wollte, bemerkte er nämlich zwei grelle, weiße Flecken auf dieser Sonne. Und 17 Stunden danach registrierte ein Messgerät in London eine extreme Störung des Erdmagnetfelds. Es handelte sich dabei um diese Weißlichtflare, also eine Magnetexplosion auf der Sonne, die er beobachtet hat und die dafür gesorgt hat, dass Polarlichter auf der ganzen Welt existierten. So ein Phänomen gab es noch nie. Am Himmel loderten ungewöhnlich helle Polarlichter, die selbst noch in der Karibik und in Venezuela zu sehen waren. Telegrafenleitungen schlugen Funken oder verglühten sogar komplett. Und nach einem Tag war dieser große Spuk, dieser weltweite Spuk vorbei. Es gibt den sogenannten das sogenannte Carrington-Ereignis wird das genannt. Und das ist also praktisch ein gewaltiger Sonnensturm, den er zum ersten Mal beobachtet hat. Und ich wusste, was es war. Und der hatte die Erde getroffen. Und das war vermutlich der stärkste seit 500 Jahren.
Was hat er denn gemalt?
Die Sonne. Er hat die Sonnenlicht. Die Sonne wollte er malen. Sein Ast, der hat immer Sonnen.
Moment, du hast gesagt, er hat was gemalt.
Ja, die Sonne hat er gemalt. Und dann hat er.
Er hat die Sonne gemalt. Wo hat er die Sonne gemalt?
Ist ein Astronom, der hat Sonnenflecken gemalt.
Der hat nicht die Sonne angepinselt.
Ein Bild von einer Sonne
hat
er gemalt.
Und wo hat er das drauf gemalt? Auf dem Papier?
Ja.
Der hat. Georg, sag doch auch mal was.
Bist du nicht? Ich bin gerade sehr verwirrt. Also, ich verstehe den Kontext überhaupt noch immer noch nicht. Der hat ein Bild von der Sonne gemalt.
Genau. Und dabei.
Also ein Kreis mit so ein paar Strichen, die da von dem Kreis abgehen.
Nein, er beobachtete regelmäßig die Sonne durch sein Fernrohr und malte da die Sonnenflecken ab. Und er malte Bilder von Sonnenflecken. Und diesmal ist ihm beim Malen aufgefallen, oh Gott, das habe ich ja noch nie gesehen. Und malte zwei weiße Sonnenflecken und wunderte sich, was das ist, weil ihm das so besonders vorkam. Und das war praktisch eine große Eruption auf der Sonne, die dafür gesorgt hat, dass...
Also ich halte das für einen...
Ich wusste genau, dass ich mache nie wieder ein Rätsel. Ich hasse euch.
Ich wusste, dass du es nicht hinkriegst, eine Frage zu stellen, die einigermaßen fair ist.
Da ist ja kein Promi drin. Es ist ja klar.
Es war so klar. Nein,
es geht
so
um Naturschauspiele und das ist dir wieder zu hoch. Genau davor hatte ich Schiss.
Warum leuchtete die fucking Sonne bunt am 16. März 273? Warum kannst du nicht so eine Frage stellen?
Ich hätte wirklich gedacht, dass Georg mir.
Wie soll man denn darauf kommen, dass John Corrigan irgendwas malt, was nichts mit dem zu tun hat, worauf du hinaus willst?
Wenn man die richtigen Fragen stellt.
Du hättest auch fragen können, John Corrigan ging aufs Klo.
Aber das ist kein Kausalzusammenhang. Also die Leute haben doch nicht deswegen, weil er etwas gemalt hat.
John Corrigan ging aufs Klo und pinkelte.
Seid
warum
so blöd.
Gab es eine Sonnenfinsternis? Wo ist da der Zusammenhang? Nur weil er in dem Moment da drauf gekommen ist. Das ist doch völliger Quatsch.
Mann, ey, genau das. Genau, liebe Hörer, genau das wollte ich vermeiden. Ich werde nie.
Das ist sowas wie am 24. Januar ging John Carrington aufs Klo und hatte flüssigen Durchfall. Am nächsten Tag freuten sich die Menschen überall auf der Welt über
Moment mal, das, was er gemalt hat, er hat zum ersten Mal dieses Ereignis eines Sonnensturms, des größten Sonnensturms, den wir jemals auf der Erde hatte gemalt.
Ja, aber dann musst du fragen, was hat John Carrington rausgefunden, was den Leuten auf der ganzen Welt schöne bunte Bilder gemalt oder sowas.
Ja, aber jetzt muss ich ja genau...
Du hast ja so getan, als ob er ein Bild gemalt hat.
Und okay, da hast du vielleicht...
Kein Mensch, der war im Bild, wusste, was der gemalt hat.
Okay, und ich hatte gedacht, also mein Gedanken war folgender. Wenn ich das zu einfach mache, dann sagt Georg, das war der Carrington, das war Richard Carrington, das war der Carrington-Effekt.
Am Arsch, so schlau ist der Georg
doch,
auch wieder
so
nicht.
Schlau ist
du,
der
nicht. Da käme ich nicht drauf, wenn du sagst, Richard Carrington 1969.
Das ist bestimmt nicht der Carrington-Effekt.
Hat bestimmt nichts mit dem Carrington-Effekt zu tun.
Boah, Leute.
Wenn ich wüsste, dass es den gibt.
Ihr seid so gemein und das ist toll. Wirklich, es ist jetzt echt... Könnte ja. nicht wenigstens höflich sein.
Ja, ich bin jetzt höflich.
Ich habe wirklich lange recherchiert nach einer tollen Geschichte. Und dann hatte ich
eine tolle Geschichte.
Dann hatte ich eine tolle Geschichte.
Eine tolle Geschichte. Und dann musste ich da eine Frage draus machen. Und dann habe ich euch von vornherein gesagt, Leute, das ist ganz schön schwer, eine Frage draus zu machen. So, und deshalb ziehe ich meinen Hut vor Georg, der das jedes Mal schafft, das so zu machen. Und das ist nämlich eine Leistung. Mann, ey.
Der Podcast ohne richtigen Namen hat eine Patreon-Seite. Auf dieser Patreon-Seite könnt ihr den Podcast ohne richtigen Namen supporten. Wenn ihr darauf Bock habt, dann bekommt ihr den Podcast einen Tag früher und werbefrei. Außerdem könnt ihr an unserem Hour mitmachen. Hour steht für Ask Us Anything. Das heißt auf Deutsch übersetzt, fragt uns doch alles. Wir antworten drauf. Wir haben hier einen Thread, den wir jeden Monat aufmachen und eure Fragen beantworten. Ein paar davon wollen wir jetzt beantworten. Ich muss nämlich echt gleich schon wieder on air. Leute, ich muss zum Sender.
Und ihr könnt uns da unterstützen, hast du das auch schon gesagt?
Ja, ihr könnt uns dort unterstützen mit Geld.
Ja.
Hier fragt zum Beispiel Luke, fuckt mich gerade wieder über DHL ab. Was sind eure schlimmsten Erfahrungen mit denen? Oder auch DPD, UPS und so weiter und so fort.
Die schlimmsten Erfahrungen sind immer die gleichen. Die klingeln nicht, legen keinen Zettel rein und zwei Wochen später kriegt man ein Zettel von DHL, dass angeblich irgendein Postbote da war und man muss irgendwo das Paket suchen.
Ich hatte mal einen Laptop, das ist schon echt lange her, das war noch in Düsseldorf, hatte ich einen Laptop online gekauft und der Postbote, und da hatte ich ja Arbeitszeiten noch bis 0 Uhr wegen der Sendung. Das heißt, ich bin immer frühestens, wenn wir nicht noch irgendwie nach der Sendung was geglotzt haben oder gezockt haben oder so, bin ich ja frühestens um 12:30 oder was weiß ich zu Hause gewesen. Und dann komme ich um 12:30 oder was weiß ich, auf jeden Fall mitten in der Nacht, komme ich nach Hause und da steht das Laptop, und das war nicht verpackt, also es war von außen erkennbar, dass es ein Laptop ist, einfach im Treppenhaus vor der Tür. Mhm. Der ist einfach vor die Tür gestellt. Der hat einfach das verpackte Laptop, der hat es noch nicht beim Nachbarn abgegeben oder beim Bäcker gegenüber, sondern der hat es einfach ins Treppenhaus gestellt.
Ist ja schön, dass es noch da war.
Ja.
Hätte ich das mal gewusst.
Und dann habe ich das auch an mich genommen und habe mir gedacht, jetzt könnte ich ja, weil ja niemand irgendwo unterschrieben hat, dass er es entgegengenommen hat, einfach behaupten, das Laptop ist nie angekommen.
Aber da du ein ehrlicher Mensch bist, hast du es natürlich, glaube ich, nicht gemacht.
Nächste Frage. Georg, hör auf,
umzugucken. Der googelt den Carrington-Effekt.
Nee, ich war... Ich habe nur gerade überlegt, ob ich überhaupt negative Erfahrungen mit DHL gemacht habe und kam zu keiner und war dann überrascht, dass Jochen sagte, nächste Frage, bevor ich antworten konnte. Oder soll immer nur einer? Ich habe das Konzept von den Fragen noch nicht ganz verstanden. Sollen immer alle darauf antworten? Eigentlich schon, oder?
Wenn nach 2 Sekunden nichts kommt, denke ich immer davon aus, dass jemand nichts dazu sagen will. Hast du eine DHL-Geschichte?
Keine negativen, ehrlich gesagt. Also wenn wir Post noch mit reinnehmen, also als Vorgänger von DHL, dann eigentlich überhaupt keine negativen. Der Postbote, also der DHL-Bote bei uns ist nett, der hat sogar immer Futter für die Hunde dabei, Leckerlis für die Hunde dabei.
Hast du dem nicht auch schon mal eine Suppe angeboten?
Ja, und das hat eine Weile gedauert, bis er den Löffel zurückgebracht hat, aber ich bin ihm nicht böse, deswegen. Und bei der Post noch, also genauso wenig, ich kann mich daran erinnern, dass wir als Jugendliche einer Freundin von uns immer lustige Briefe geschickt haben, die nicht in Form eines Briefes waren. Also wir haben so ein Regalbrett oder so, nicht ein Regalbrett, aber so ein Panelbrett zum Beispiel verschickt oder eine Radkappe oder sowas. Alles, was wir irgendwie in Bumerang, glaube ich, haben wir auch noch verschickt und ein Knäckebrot mal. Also ein Knäckebrot, auf dem einfach nur Text stand. So solche Sachen haben wir verschickt und das ist anstandslos alles angekommen. Also meine Erfahrungen sind positiv.
Das ist schön zu hören, dass es nicht immer nur...
Dieses Feedback wurde euch präsentiert von DHL.
Genau. Hier fragt David R. Hallo ihr drei. Und das finde ich eine sehr schöne Frage. Jochen, was macht eigentlich dein Bruder Jan? Ich habe ihn damals bei Giga sehr gerne vor der Kamera gesehen, besonders im E-Sports-Bereich.
Ja, lustige Geschichte. Werde
nicht gleich geschrieben, ne?
Doch, wir werden gleich geschrieben.
Also echt?
Kennen uns auch, aber haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Das Lustige ist, der hat irgendwann später bei Giga angefangen und ich war vorher da und er dann später bei Giga Games, aber wir haben familiär sind wir nicht verbandelt.
Seid ihr euch da sicher?
Ja, wir haben beide, also mein Vater hat ja Ahnenforschung betrieben und sein Vater, wie ich weiß, auch.
Ja, aber wer weiß denn, wo eure Väter sich schon alles mal rumgetrieben haben?
Mhm. Beim Pfannenkauf.
Sagen wir mal, okay, dann wir konnten eine Familienzugehörigkeit nicht nachweisen. Das wäre dann korrekter.
Mhm. Ist es im Wenigsten schon mal passiert, dass dir irgendjemand geschrieben hat, J.Dominikus, dass er Jan haben wollte, eigentlich erreichen wollte?
Tatsächlich ja. Also ich werde manchmal angesprochen und verwechselt.
Nimmst dann die Aufträge trotzdem entgegen?
Ich, genau.
Ja, sicher, ich bin der E-Sports-Experte.
Oder ich sage, zahlt Jan.
Also, aber was ich lustig finde, ist, Jan ist ja auch ein Kumpel von mir, dass ihr euch jetzt auch kennengelernt habt. So, ihr kanntet euch ja noch nicht zu Giga-Zeiten. Ihr habt euch jetzt erst hier in Hamburg kennengelernt, ne?
Genau, der pendelt ja immer zwischen Köln und Hamburg, ist ja Manager bei
Mausports.
Bei Mausports. Und ich mache ja auch so Auftragsproduktion unter anderem für ein paar Hardwarehersteller unter anderem und drehe mit E-Sportlern unter anderem. Und da habe ich ihn kennengelernt. Okay.
Dann schreibt Kevin Wittke, schreibt: Edde, wie schätzt du mittlerweile das Kellergespräch ein? Für mich eines meiner liebsten fernsehartigen Beiträge. Siehe Schickrömer. Meint er das Kellergespräch bei euch damals?
Mhm, ich glaube schon, ja.
Das war ja so ein bisschen an Between Two Ferns angelegt. Ich fand das sehr gut. Mir hat das viel Spaß gemacht, aber ich glaube, es ist auch unheimlich schwer, weil die Schauspieler, die da mitmachen bei Between Two Ferns, sind natürlich eingeweiht und spielen halt mit. Und die machen das halt so gut awkward, dass es halt sehr authentisch und echt wirkt. Und das ist gar nicht so einfach, das so zu machen. Das haben wir, glaube ich, so festgestellt, ne?
Ja, also das ist halt, die spielen ja eigentlich auch wiederum, also sie sind ja nicht sie selbst, ne?
Ja, sie spielen eine Form von sich selbst.
Gespräch, ja. Genau. Und dann überhaupt so einen Dreh reinzukriegen, wie das dann funktionieren kann, weil einer der Witze ist ja auch, dass dieser, wie heißt er, Zach Galifianakis,
ja.
Dass er oft aufläuft, ne?
Ja.
Dass er Dinge sagt, die zwar beleidigend sind, aber im Gegenzug halt dann auch eins auf die Mappe bekommt. Und das ist halt überhaupt nicht so leicht hinzubekommen. Ne, das musst du halt, man muss sich dann schon gut kennen, muss eine ungefähre Idee haben, wo der andere hingehen will. Ich glaube, vieles davon ist bestimmt auch improvisiert.
Aber ich glaube nicht alles. Ich glaube, dass auch teilweise die Disses, die dann gegen Zach Galifianakis kommen,
ja, das stimmt,
die sind sicherlich auch
geskriptet.
Ja,
ne?
Ja, und genau. Ich glaube, dass da denen dann auch gute Konter sozusagen geschrieben werden. Und das war in unserem Fall ja nicht so. Ich wusste ja überhaupt nicht, was du mich fragst und hatte dementsprechend nichts vorbereitet. Und deshalb habe ich einfach nur auf die Fresse gekriegt und du nicht.
Das war lustig.
Ich fand es lustig. Mir hat das auch Spaß gemacht.
War super. Kann man sich noch im Netz angucken. Kellergespräch. Onkel Barlow.
Das Problem bei dem Kellergespräch ist halt nur, dass du für sowas halt regelmäßig idealerweise viele verschiedene Leute hast, mit denen du sprechen kannst,
damit das
die jemand auch kennt.
Ja.
Ne? Und das dauerhaft halt zu finden, ist nicht so ganz leicht.
Aber Shea Krömer ist da ja, also ist ja die neue Show von Kurt Krömer, wo er so einen Verhörraum hat, ist das schon nochmal ein bisschen was anderes, weil da die Gäste natürlich nicht spielen irgendeine Rolle oder so in dem Sinne, sondern einfach sie selbst sind und von Krömer einfach verarscht werden. Während bei Between Two Ferns spielst du natürlich schon irgendwie mit. Also, obwohl ich kann schon die Parallelen, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, aber es ist nochmal ein bisschen was anderes. Ich fand aber Shea Krömer eigentlich ganz cool. Es hat viel Kritik gekriegt, ich fand es sehr unterhaltsam. Wenn man es mal gucken will.
Ich hab's noch nicht gesehen.
Bei Kurt Krömer. Ich finde, das war jetzt nicht jede Folge ein Glanzstück, aber gerade auch die Folgen mit Kevin Kühne und heißt er Kühne oder Kühnert?
Kühnert.
Kühnert und Philipp Amthor fand ich.
Philipp Amthor geht noch ins Fernsehen?
Der war bei Shea Krömer und der hat sich gut geschlagen.
Okay, dann hat er vielleicht Medientraining ordentlich gekriegt.
Ja, ich glaube, der ist, wenn du in der Politik bist und so jung im Bundestag, bist du vielleicht auch einfach ein bisschen schlagfertig. Kann ja auch sein.
Aber das war ja am Anfang nicht so, aber ist egal.
Ja, keine Ahnung, ist auch wurscht. Leute, wir machen jetzt Schluss. Wir sind jetzt auch schon hier anderthalb Stunden am Start.
Und das mit dem Rätsel, ne? Echt, überlegt euch nochmal, ob da nicht nochmal.
Wir überlegen uns das nochmal. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind, so es denn alles klappt, nächste Woche zur gewohnten Zeit wieder für euch da. Dann mit Folge 47. Will noch jemand was sagen?
Ja, vielen Dank für die Unterstützung.
Ja, danke für den Support.
Tschüss.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% Fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.